30 Jahre nach Mauerfall ist Deutschland immer noch Lichtjahre davon entfernt, ein vereinigtes Land zu sein. Wenn man vom Osten in den Westen fährt oder umgedreht, hat man immer noch das Gefühl, ein anderes Land zu betreten. Und Begriffe wie Besser Wessi oder Jammer Ossi prägen immer noch die Alltagssprache. Warum ist es uns in all den Jahren, in 30 Jahren nicht gelungen, vor allem die Gefühle der anderen Seite zu verstehen? Wir versuchen erneut, diese Brücke zu schlagen. Wir treffen jetzt die Bürgerjournalistin und Aktivistin Julia Savasi, groß geworden in der DDR. Julia Savasi, Sie sehen jedes Jahr traditionell einmal Herr der Ringe.
Meistens lese ich's.
Warum machen Sie das?
Das ist eine Flucht in eine imaginäre Welt, in der es sowas gibt wie eine Abgrenzung zwischen Gut und Böse und in der es Kameradschaften oder Freundschaften gibt mit viel Mut und Courage, die versuchen, für das Gute einzustehen.
Aber es gibt ja auch eine gesichtslose Übermacht.
Ja, genau, aber die wird eben erkannt als solche. Und gegen die wird sich verbündet und angegangen. Abgesehen davon ist das eben noch eine Welt, in der die Natur unglaublich viel Raum hat, in der es noch Wildnis gibt, in der man auf eine Straße geht und dann erstmal viele hundert Meilen keine Zivilisation sieht.
Das hat mit dem Autor zu tun, der dieses Buch geschrieben hat oder diese Bücher geschrieben hat. Das war ein bekennender Naturfreund.
Ja.
Dass Sie dieses Buch lesen, das hat ja sehr viel mit Ihrem Leben zu tun. Die Welt, in der Sie sich befinden, ist leider eine andere.
Ja, das stimmt.
Wie ist die Welt, in der Sie sich befinden?
Tja, die Welt, in der ich mich befinde, ist eben sehr determiniert. Also, wir leben auf einem kleinen Planeten, der jetzt 7,6 Milliarden Einwohner hat. Wir leben in einem Land, das zu den dicht besiedelten der Welt gehört. In Deutschland gibt es den weit entferntesten Punkt zwischen zwei Häusern von 6,3 Kilometern. Das ist die Spitze des Eisberges. Alles darunter sind eben viel kürzere Distanzen. Und mich packt dann unglaublich diese Sehnsucht nach noch ein wenig Unbeflecktheit. Sowohl in der Natur als eben auch in dieser konsumgeprägten Zivilisation, in der wir leben.
Frau Savasi, ich möchte mit Ihnen in dieser Sendung über Spaltung im Allgemeinen sprechen, aber über auch das, wo wir gerade mit angefangen haben, dass wir, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Wesentliche aus dem Augen verlieren, dass dieser Planet, sage ich mal, neudeutsch abschmiert und wir uns aber auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen die Schädel einschlagen, was wir uns auf keinen Fall erlauben können, auf gar keinen Fall, wenn wir Kinder haben. Ich würde gerne bei Ihrer Biografie anfangen. Sie sind in der DDR sozialisiert, groß geworden, geboren, haben heute zwei Kinder. Was machen Sie hauptberuflich?
Ich bin Journalistin bei Noviso TV und ich studiere wieder oder noch Psychologie im Moment.
Sie haben mal Lehramt studiert, Geschichte und haben damit aufgehört. Warum?
Nun ja, also zum einen, wenn man die Disziplin der Geschichte sehr, sehr liebt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man sich eingesteht, dass man als Lehrer nicht sehr tief schürfen kann im Unterricht und immer wieder das Gleiche wiederholen muss. Und man muss eben auch ein Narrativ wiederholen, eben die offizielle Geschichtsschreibung. Nur als kleines Beispiel, mir würde es vermutlich jedes Jahr sauer aufstoßen, wenn ich die DDR-Geschichte rein aus der Sicht auf den Unrechtsstaat den Kindern erklären müsste. Also ich würde damit nicht besonders glücklich werden, vielleicht würde man mich recht schnell beurlauben.
Das heißt, Sie haben damals Probleme gehabt, dass Sie etwas verkaufen müssen als Lehrer, woran Sie selbst nicht glauben. Also wäre das für Sie eine Lüge gewesen, unehrlich gewesen? Warum gab es da Probleme?
Nun ja, also ich hatte nur das Grundpraktikum in der Schule absolviert. Und zwar nicht in meinem Fach, sondern in einer anderen Schulart. Aber in den Seminaren hat man das ja gemerkt, wie der Unrechtsstaat DDR zum Beispiel beschrieben wurde. Und da gab es eben nur diese eine Meinung. Und es wurde sehr, sehr wenig differenziert. Also eigentlich gar nicht. Das sind viele Studenten, die westlich geprägt, sozialisiert sind, das gleiche Narrativ verfolgen. Die DDR war ein reiner Unrechtsstaat. Jetzt leben wir in einer freiheitlichen Demokratie und alles ist super. Und die meist jungen Dozenten haben das eben auch genauso verkörpert. Und da war sehr wenig Raum für Dissens. Mhm. Und wenn, dann wurde der irgendwie nicht so richtig verstanden. Mhm. Dann bin ich verstummt.
Mhm. Sie sind aber danach nicht verstummt. Ich möchte darauf kommen, dieses dagegen rebellieren, etwas verkaufen zu müssen, an was man selber nicht glaubt, lügen zu müssen, weil das im System so gefordert wird. Dass Sie dagegen rebelliert haben, das ist ja schon bei Ihnen sehr früh, hat das ja schon stattgefunden, schon weit vor diesem Studium. Mhm. Aber Sie brechen Geschichte ab und fangen dann Medizin an zu studieren. Mhm. Sie wollen Landärztin werden. Was ist daraus geworden?
Ich habe das Studium der Medizin nach 4 Jahren abgebrochen, und zwar Im letzten Herbst oder na eigentlich in diesem Jahr habe ich es offiziell abgebrochen und bin eben in die Psychologie gewechselt. Das hatte sehr, sehr viele Gründe, auch eine Reihe privater Gründe. Ich hätte dafür kämpfen können, es weiterzumachen, habe mir dann aber die Frage gestellt, ob ich mein Leben tatsächlich mit einer, sagen wir mal, 50, 60 Stunden Woche nur als Landärztin verbringen möchte und dann diese politische Arbeit kaum noch oder sehr, sehr ungenügend verfolgen kann. Mhm. Und das hätte mich vermutlich sehr unbefriedigt zurückgelassen.
Mhm. Das heißt, Sie sehen sich auch als ein Mensch, der politisch arbeiten muss?
Ich fühle mich dazu irgendwie doch getrieben. Mir macht zwar Politik überhaupt keinen Spaß, aber es wurmt mich jedes Mal, wenn ich die Zeitung aufschlage oder wenn ich mal Nachrichten gucken muss oder irgendwo mithören muss im Radio, dann werde ich unglaublich wütend und möchte meine Stimme erheben gegen Ungerechtigkeiten.
Mhm. Auf dem Weg hierher sind Sie an einer Tankstelle vorbeigekommen und haben ein großes Blatt hier in Berlin erscheinend mitgebracht und es auf den Tisch gelegt, um auf etwas zu zeigen, worüber Sie sich gar nicht mehr aufgeregt haben. Wir brauchen nicht ins Detail gehen. Warum tun Sie sich das noch an?
Naja, ich möchte schon ganz gerne schauen, wo der Zeitgeist im Moment liegt und wieso der Mainstream im Moment tickt. Ja, genau, immer, wenn ich tanken gehe, mache ich mir den Spaß und gucke mir mal die Presse an. Heute war es eben der Tagesspiegel, der mich angeschrien hat. Da wurde wieder von Menschenrechtsverletzungen von, ich zitiere, dem brutalen Diktator Assad, der in Syrien wütet, wurde geschrieben. Und eben auch, dass Russland von der WM und von Olympia ausgeschlossen wird wegen der Doping. Verdachtsfälle.
Da sind wir wieder bei der Spaltung.
Fälle, genau. Ja. Mhm. Ja, und das ist für mich aber auch immer wieder so ein Motor. Also, dass ich dann immer wieder sehe, warum mache ich denn eigentlich das, was ich mache? Warum mache ich dann immer wieder meine Klappe auf? Allen Anfeindungen zum Trotz oder allen Entfreundungen auch zum Trotz, die in der Vergangenheit in meinem Leben stattgefunden haben. Aber ich fühle mich damit aufrichtig. Ich kann mich damit gut leiden mit dem, was ich mache. Mhm.
Frau Savasi, was Sie gerade angesprochen haben, das, was Sie daran stört, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass Sie bemerken, wie man Sie manipulieren will, indem man Sie einseitig informiert. Das ist eine Form der Propaganda, die überall stattfindet, muss man ganz klar sagen. Jeder versucht nur, seine Seite darzustellen oder die eigenen, das eigene Fehlverhalten unter den Teppich zu kehren. Deswegen studieren Sie auch keine Medizin mehr, sondern Sie sind jetzt gewechselt in die Psychologie, Kognitionsforschung.
In die Kognitionsforschung möchte ich rein, genau.
Also das, was Mausfeld auch macht.
Genau das, was Mausfeld macht. Ich finde, Mausfeld, der deutsche Noam Chomsky, ist so ein großartiger Denker und so ein unglaublich wichtiger Vorreiter, einer der ganz wenigen in Deutschland der Aufklärung. Und ich verehre diesen Mann für seine Forschung. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir in vielen Dingen die Augen geöffnet hat, wie Medien arbeiten, wie sie uns genau manipulieren, beeinflussen, uns in eine gewünschte Richtung bringen. Und genau diese Mechanismen möchte ich verstehen und möchte auch später selber erforschen, wie können wir denn genau die gleichen Techniken anwenden, um als Gegengift zu wirken gegen diesen Mainstream, gegen Kriegspropaganda zum Beispiel. Wie können wir es schaffen, den Normalbürger auf der Straße abzuholen und ihn aufzuklären.
Das heißt, die Techniken, die vom tiefen Staat angewendet werden, das Schild sagt Herr Mausfeld auch, der kennt uns besser als wir uns selber. Ja. Die Sozialforschung ist ja stark eben vom tiefen Staat finanziert, 100 Jahre Vorsprung, um da sozusagen ihn zu sagen, wir müssen dieselben Mittel uns verschaffen, weil es ist ja derselbe Mensch.
Ja,
das, was dort erforscht wurde, hat der Tiefenstaat ja nicht erfunden, er hat es gefunden und wendet es jetzt an. Wir werden darauf noch kommen, weil das ganz wesentlich ist für das, was Sie tun, was Sie politisch tun und warum Sie es tun, seit wann Sie es tun. Aber ich möchte nochmal auf die Landärztin zurück. Landärztin war ja bewusst gewählt und nicht in ein Klinikum zu gehen, weil sie schon etwas darauf, das war ihnen schon wert, auch auf dem Land mit Patienten, die sie noch kennen, zu arbeiten. Können Sie mal sagen, was war denn die Idee, als Sie gesagt haben, ich werde Landärztin, ich studiere Medizin, aber ich gehe nicht ins Klinikum?
Naja, Kliniken sind ja meistens Orte, wo keine persönliche Atmosphäre mehr herrscht. Patienten werden dort mehr oder weniger durchgereicht. Es gibt viel zu wenig Klinikpersonal, Pflegepersonal, Ärzte. Die Betten werden streng kalkuliert. Und ich finde aber, dass Medizin, also ich betrachte die eher ganzheitlich. Und ich möchte jemanden nicht nur eine Therapie A oder B aufdrücken, nach der Devise, du nimmst jetzt dieses Medikament und dann machst du diese Reha, sondern ich finde, dazu gehört noch ein bisschen mehr Begleitung, auch zwischenmenschliche Begleitung durch den Therapeuten, durch den Arzt. Und das ist in der Landarztpraxis im idealen Fall der Fall. Mhm. Ich habe das in meinen Hospitationen in einer Landarztpraxis, in der ich 3 Jahre gearbeitet habe, immer wieder festgestellt, wenn ich mir für Patienten Zeit genommen habe, dann kam ganz viel. Na, und mein Mentor fragte dann, wie hast du das jetzt aus dem rausbekommen? Der ist doch seit 12 Jahren mein Patient. Ich sage, ja, ich habe ihm zugehört. Und das finde ich sehr, sehr schön, wenn sich Menschen eben gut aufgehoben fühlen, gewertschätzt fühlen, dann steigert das den Heilungsprozess eben signifikant.
Mhm. Aber dass Sie diese Arbeit, von der Sie ja mit der Leidenschaft sprechen, dass Sie die jetzt dann doch aufgegeben haben, hat damit zu tun, dass Sie parallel eben noch journalistisch arbeiten wollen?
Ja, vor allem das. Und ich glaube, dass ich auch in dieser Journalismusbranche und eben auch in der Psychologie vielleicht das Potenzial, was da in mir raus will, besser ausdrücken kann, als wenn ich als Landarzt eben da absolut gedeckelt in einer kleinen Praxis, vielleicht mit 800 Patienten, die sich dann vielleicht wohl bei mir fühlen. Also ich denke, ich kann damit mehr tun und ich habe irgendwie diesen absurden Wunsch, Gutes zu tun.
Mhm. Können Sie mir sagen, aus eigener Sicht, was ist denn der rote Faden? Was ist Ihr Motiv für das, was Sie tun? Wie würden Sie das selber beschreiben? Sind Sie eine Getriebene? Können Sie mit dem Unrecht der Welt nicht umgehen? Was ist es? Ist es eine Wut?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist immer der Wunsch nach Gerechtigkeit gewesen. Ich habe mich schon in der Grundschule sehr gerne für die Schwächeren eingesetzt, weil ich es ungerecht gefunden habe, wenn man auf den rumgehackt hat. War dann schon in der Sekundarstufe 1 in irgendeinem Gremium gegen Mobbing an Schulen, habe mich dann mit 15 angefangen zu engagieren gegen Rechtsradikalismus und weil ich immer eine Stimme für Unterdrückte sein wollte. Also so fing es an. Und irgendwann im Laufe des voranschreitenden Jugendalters und des jungen Erwachsenenalters habe ich eben gemerkt, dass es ja noch viel mehr Unterdrückung gibt als zum Beispiel nur Antisemitismus. Na, also mein Horizont war einfach beschränkt als Kind, als Jugendliche, logisch. Aber dieser Grundmodus, ich möchte gerne, dass es gerecht zugeht, weil ich auch gerne möchte, dass man zu mir gerecht ist, kategorischer Imperativ. Das ist schon, denke ich, das Hauptmotiv. Also Mitmenschlichkeit, Güte, Gerechtigkeit, das sind für mich sehr, sehr wichtige menschliche Güter. Und ich finde es schade, dass man das immer so herausstechend formuliert. Dieser Mensch ist aber ein guter Mensch und er hat so viele Tugenden. Das impliziert ja eigentlich, dass das was Besonderes ist, wenn der Mensch gut ist. Dass er normalerweise nicht gut ist. Und in meinem Menschenbild oder so empfinde ich mich oder meine engsten Freunde und mein Familienkreis sind die Menschen aber gütig oder wollen gerne gerecht sein. Und dass ich dann konstatieren muss, dass die Mehrheitsgesellschaft eben eine Ellenbogengesellschaft ist, in der Schwächere ausgegrenzt werden oder in der Kriege geführt werden und die Bevölkerung diesbezüglich angelogen wird, das macht mich furchtbar traurig und wirklich auch oft zornig, richtig zornig.
Mhm. Wir werden gleich darauf kommen, dass Sie in einer anderen Gesellschaft groß geworden sind, die DDR. Nicht die ehemalige DDR, sondern die DDR, so heißt das, hat ja niemals einen Soldaten der NVA außerhalb des Warschauer Pakts eingesetzt. Das ist heute anders. Die NATO-Soldaten sind weit out of area und da geben die Grünen sogar mit an. Ich möchte trotzdem noch eine andere Frage stellen. Sie sind ja zweifache Mutter. Mhm. Hat das Ihr Verhältnis zur Welt in irgendeiner Weise geändert?
Jein. Also dieser Grundmodus, von dem ich gesprochen habe, Gerechtigkeit, den hat es nicht verändert, aber die Sorge ist größer geworden. Durch die politische Arbeit oder auch durch die Literatur, die man sich aneignet, kommt man ja nicht umhin, um eine Kriegsgefahr wahrzunehmen oder auch eine Umweltkatastrophengefahr, vor der wir uns befinden. Und wenn ich dann daran denke, dass meine beiden Töchter, die jetzt noch klein sind, in 50 Jahren einer Lebensrealität gegenüberstehen könnten, die katastrophal ist, dann macht mir das natürlich Angst. Und ich möchte meinen Menschen Mögliches tun, damit ich sie vor diesem Schicksal irgendwie bewahren kann.
Mhm. Lassen Sie uns bei Ihrer Biografie jetzt einsteigen. Wo sind Sie groß geworden? Was haben Ihre Eltern gemacht? Sie kommen ja aus einem universitären Haushalt.
Meine Eltern sind beide Lehrer in Naturwissenschaften und Sport. Und ich bin in Potsdam zur Welt gekommen, am Stern. Und mein Kindergarten, der lag direkt an der Havel. Wenn ich aus dem Kindergarten rausgeschaut habe, dann habe ich Grenztürme gesehen. Ja, meine Familie war schon in der DDR relativ verbandelt. Also die waren zwar viel auch Dissidenten im Kopf, würde ich sagen, also dann im Laufe der 80er Jahre vor allem. Aber eigentlich war meine Familie sehr staatstreu. Mein Opa war Major bei der NVA, der andere war auch Offizier. Mein Opa war auch Nationalmeister, also beider deutscher Staaten im Turnen und sozusagen eigentlich eine Erfolgsgeschichte in der DDR, auf die meine Familie zurückschaut. Trotzdem waren die sehr kritisch und sehr wach. Und habe mit meinen Eltern sehr, sehr häufig gesprochen über ihre DDR-Vergangenheit. Ich muss sagen, ich habe eine sehr, sehr glückliche Kindheit gehabt in Potsdam. Und Die Wende habe ich eben als kleines Mädchen erlebt, mit 5, 6 Jahren. Mhm. Ich kann mich erinnern an den Tag in Berlin, als die Mauer fiel. Da hat mich ein Soldat hochgehoben und ich konnte mit dem Hämmerchen ein bisschen Gestein abklopfen. Aber das große Drama an dem Tag war, dass mir mein roter Gasluftballon weggeflogen ist.
Also das ist natürlich auch schlimm.
Das war für mich traumatisierend. Das ist mein ganz scharfes Bild an diesem Tag. Aber seit dem Tag hing auch immer in meinem Elternhaus, auch später, als wir umgezogen sind, immer ein eingerahmtes Zeitungsblatt, also Berliner Zeitung, Extrablatt. Und da standen dann halt die feiernden Menschen auf der Mauer. Und ich habe das immer angeschaut. Jedes Mal, wenn ich heimkam, habe ich diesen Zeitungsartikel mit diesem riesen Foto angeschaut, habe aber nie so richtig verstanden, was wird denn dort eigentlich gefeiert, weil sich mein Leben eigentlich nicht verändert hat. Also ich habe es nicht so gefühlt, dass es sich dolle verändert hätte durch die Wende.
Sie waren zu jung.
Genau, da war ich zu jung. Aber ich habe dann eben im Schulalter gemerkt, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse das unterrichtet wurde, in der 9. oder 10. Klasse, vielleicht doch in der 11., dass die DDR eben als Unrechtsstaat beschrieben wird, in der es die Stasi gab und in der es Selbstschussanlagen gab und 136 Tote, die versucht haben, diese Mauer zu überwinden und so weiter. Und das war's quasi. Das war die DDR. Und durch meine Eltern und Großeltern oder eigentlich durch meine gesamte Familie habe ich aber noch viel, viel mehr, auch sehr positive Dinge erfahren von der DDR. Und es tut mir dann ein bisschen weh, dass darüber nur marginal gesprochen wird und dass die Menschen, die in der DDR gelebt haben, heute so abgeurteilt werden. Also so, vielleicht ist es nicht so, aber für viele fühlt es sich so an, wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Mhm. Die in Dunkeldeutschland eben sozialisiert wurden und
quasi nicht den Mumm hatten, sich dieser
eisernen Vorhang sowieso keinen Dunst von nichts hatten, nicht die westliche Aufklärung genossen haben und den westlichen Humanismus und so weiter.
Diese Spaltung geht ja bis heute durch unser Land und hat natürlich Folgen, die kann aber auch benutzt werden, um Deutsche gegeneinander aufzubringen, um Gesamtdeutschland in einen Krieg zu führen oder Deutschland als Aufmarschgebiet für die NATO gegen Russland. Das wird ja alles benutzt, wir werden noch darüber reden. Aber ich möchte nochmal genau an den Punkt kommen. Ihre Eltern und Großeltern waren also überzeugte DDR-Bürger, Antifaschisten.
Absolute Antifaschisten und ich würde auch sagen Sozialisten im Herzen. Nur wird ja immer jede Ideologie missbraucht von Menschen. Sobald Menschen Macht bekommen, kann die Ideologie noch so gut gemeint sein. Und es kommen Menschen in Machtpositionen, die in einer überwiegenden Häufigkeit Psychopathologien aufweisen oder eben gekennzeichnet sind durch ein gewisses Maß an Skrupellosigkeit. Mhm. Aber sagen wir mal, dieser ideale Sozialismus, an den viele geglaubt haben, auch in der DDR. Ich würde auch sagen, meine Eltern, den wollten sie gerne verwirklicht haben, und zwar in der DDR. Also sie haben ganz viel schlecht gefunden, dass die Briefe geöffnet wurden von Greenpeace-Freunden meiner Eltern aus dem Westen. Das fanden sie natürlich total ungerecht.
Und im Westen wurden noch mehr Briefe geöffnet, das wissen wir.
Das wussten sie damals nicht.
Aber das wissen wir spätestens seit Forschepot.
Ihre Pakete wurden geöffnet, die Briefe wurden geöffnet. Die Familie meiner Mutter die war geteilt durch die Grenze und dadurch, dass mein Opa Major war, durfte da auch kein Kontakt herrschen. Das waren natürlich alles Sachen, die man schwer beanstandet hat oder auch die fehlende Reisefreiheit, dieses Eingesperrtsein.
Wurden Ihre Verwandten, Ihre Großeltern gezwungen, sich von den Westverwandten in irgendeiner Weise zu distanzieren?
Ja.
Also die Großmutter zum Beispiel sollte keinen Kontakt zu der Schwester haben. Genau. Der Großvater sollte sie, glaube ich, scheiden lassen, wenn ich das richtig...
Nein, scheiden lassen nicht. Meine Omi musste ihre Verwandtschaft im Westen zurücklassen, weil sie meinen Opi geheiratet hat, der ja dann eine NVA-Karriere hingelegt hat.
Mhm. Das heißt, da haben Sie schon da auch das Negative gesehen, dass man sich entscheiden musste.
Es wurde ganz viel Negatives gesehen. Aber der Grundgedanke dieses Staates, der wurde eigentlich aus dem Herzen unterstützt. Man hat gedacht, das sind irgendwie unfähige Leute am Machen. Und es wird mit diktatorischen Maßnahmen ein Staat durchgesetzt, den wir so nicht gut heißen, aber der Grundgedanke ist gut und wir würden es gerne reformieren.
Sie waren, als die DDR platt gemacht wurde oder sich selber aufgelöst hat oder die Mauer geöffnet hat oder Mauerfall, wie sagen Sie es selber? Sagen Sie Maueröffnung, sagen Sie Mauerfall?
Ich sage Mauerfall.
Da waren Sie zu jung, um das alles beurteilen zu können, sodass man sagen kann, ja, Frau Sawasi betrachtet das in der Rückbetrachtung mit einer gewissen Sozialromantik, aber sie hat die DDR nicht wirklich intellektuell erlebt, dafür war sie zu jung. Ich weiß natürlich, und das können wir vielleicht auch mal sagen, nachdem die Mauer gefallen war, gab es die DDR ja trotzdem noch. weil die Menschen waren ja noch da, die ja DDR geprägt waren. Und ja, die haben auch die nächsten 15, 20 Jahre ihre Kinder noch DDR-mäßig geprägt. Sie können ja nicht ausgetauscht werden, das ist vollkommen klar. Und haben ihnen natürlich versucht, das Beste mitzugeben. Das haben sie aber auch schon in der DDR. Wer gibt denn in seinem System seinen Kindern das Schlechteste mit? Woran haben ihre Eltern denn eigentlich geglaubt? Was ist denn zerbrochen, als 1989 die Mauer geöffnet wurde? Also ich habe gelesen, ihre Eltern waren überrascht.
Ja, also als die Mauer geöffnet wurde, oder als die Grenze geöffnet wurde, da war bei meinen Eltern ganz große Freude. Aber in dem Moment dachten sie auch noch nicht, dass die DDR nicht mehr weiter existieren wird. Man hat einfach gedacht, jetzt sind die Grenzen offen und jetzt wird es reformiert.
Reisefreiheit.
Genau. Und nach ungefähr 2 Jahren hat dann nach der Party der Kater eingesetzt. Und dann hat man eben konstatiert, dass das Maß an Unsicherheit maßgeblich zugenommen hat. Also in der DDR hat man sich eben gefühlt wie in einem warmen Schoß eines sehr strengen Vaters, aber einem sehr fürsorglichen Vater.
Mhm. Wünschen Sie sich das zurück?
In dieser Form, wie die DDR bestanden hat, nicht. Aber ich denke, ich kann mit den Worten meiner Eltern mitgehen, wenn man die DDR reformiert hätte, nach den Wünschen der DDR-Bürger, dann ja. Mhm. Und ich glaube, es wäre einfacher gewesen, die DDR zu reformieren, als zum Beispiel das neoliberale System, in dem wir jetzt in der BRD leben. Und um noch eins anzufügen, in der DDR hatte man noch dieses Guckloch in den Westen, der Ausweg. Und heute sehe ich keinen Ausweg.
Das heißt, Sie suchen einen Ausweg. Sie sind das, was das angeht, enttäuscht. Der Ausweg, der Ihnen in den Westen gezeigt wurde, das ist gar kein Ausweg?
Ja.
Was ist denn das? Wo sind Sie denn jetzt? Wenn das früher der goldene Westen war für den einen oder anderen DDR-Bürger. Und jetzt sind Sie hier. Mhm. Ohne, dass Sie die Mauer hätten überwinden müssen. Die war ja schon offen. Wie fühlt sich das denn an? Aus den Erzählungen, was Ihre Eltern, ist das, wie ist dieser goldene Westen? Wie fühlt er sich an mit der Erwartungshaltung, die man hatte in der DDR, was da besser ist bei den anderen?
Naja, ich denke, der goldene Westen hat sich verändert. Er war vielleicht wirklich mal der goldene Westen, als in Deutschland die soziale Marktwirtschaft noch richtig funktioniert hat, als es noch ein staatliches Gesundheitssystem gegeben hat und Bildungssystem, was jetzt alles sukzessive privatisiert wird. Für mich fühlt sich dieser Westen eben nicht frei an. Wir haben eine Medienlandschaft, die in meinen Augen einem Narrativ, einem pro-westlich, pro-amerikanischen Narrativ folgt und uns Bürger zurzeit fit macht, um in den Krieg zu ziehen gegen Eurasien. Wir haben eine Ellenbogengesellschaft, eine Endzeitkapitalismus-Ära, so fühlt es sich an, in der die Menschen immer mehr wirtschaftliche, existenzielle Ängste ausstehen.
Also die Würden Schere Sie sagen,
zwischen Arm und Reich nimmt immer mehr zu. Das Maß der Privatisierung nimmt immer mehr zu. Und eben damit auch das Maß an Unbesorgtheit und auch an Solidarität untereinander.
Mhm. Gab es so etwas in der DDR, nicht in abgeschwächter Form, auch? Also war da alles Friede, Freude, Eierkuchen? Da gab es da auch reiche Menschen, die ihre Macht missbraucht haben, wo man wusste, da schweigt man besser. Gab es da nicht auch eine Presse, wo man sagt, okay, wir haben hier heute NATO-Presse. Ja. Dort gab es eben ganz stark an Moskau angedockte Presse. Wenn man die ganzen Formulierungen sieht, wie die Leute schon angesprochen wurden, man sagt, wann kommt eigentlich der Inhalt? Das wäre mir ziemlich schnell ziemlich auf den Nerv gegangen. Sind Sie nicht froh, dass Sie auch das los sind? Oder sagen, ja, ich bin es zwar los, aber was ich dafür bekommen habe, ist vielleicht smarter gemacht, muss man sagen.
Genau, es ist schlussendlich, hat sich's gar nicht verändert. Die aktuelle Kamera ist ja nichts anderes als die Heute-Show. Ich meine nicht Welke, sondern
Heute-Journal.
Heute-Journal, genau.
Ja, oder Tagesthemen.
Ja. Genau. Das hat sich ja eigentlich gar nicht verändert. Etwas hat sich aber verändert. Die Bewohner der DDR haben gewusst, dass sie gerade Propaganda ausgeliefert sind.
Das haben sie gewusst?
Ja, das haben sie gewusst.
Woran haben sie das gemerkt? Weil sie Westfernsehen schauen konnten und überprüfen konnten?
Ja, vielleicht. Viele haben Westfernsehen geschaut. Also zumindest dort, wo ich herkam, Ostberlin und Potsdam, da hat man natürlich schwarz geschaut.
Man konnte das überprüfen. Das war praktisch eher YouTube damals.
Ja, und das ist ja auch, ich denke mal, dass die Techniken der Propaganda werden ja, wie Sie schon sagen, immer smarter, die werden immer ausgefeilter. Mhm. Früher war es vielleicht einfach noch ein bisschen offenkundiger, dass man gerade angeschmiert wird. Mhm. Oder?
Wenn man heute über die DDR spricht, dann kommt immer Ja-Stasi-Methoden. Wie empfinden Sie denn die Methoden der NSA, also oder auch der CIA, wenn man sich jetzt mal Julian Assange anguckt oder Edward Snowden? Was sind das für Methoden? Ist dagegen die Stasi nicht ein Kindergartenclub?
Ja, finde ich schon. Und da würde ich eben auch sagen, man hat die Methoden einfach unglaublich verfeinert und man hat sie ausgebreitet auf den virtuellen Raum. Also man hat es jetzt einfach, die Stasi ist jetzt digital geworden, Stasi 2.0 der Zukunft. Es gibt da von Andreas Eschbach so ein wunderbares Buch NSA, wo er eben auch beschreibt, was wäre denn, wenn die Computertechnik einfach ein paar Jahrzehnte früher passiert wäre, dann hätten wir diesen Überwachungsstaat schon viel, viel früher gehabt. Dann wäre das bei Hitler schon anders gewesen, in der DDR natürlich auch. Also die Stasi-Methoden, die jetzt von NSA oder CIA angewendet werden, sind einfach nur noch viel besser, viel effektiver. Und die Stasi, ja, waren Vorläufer manuell.
Wie haben Sie in der DDR diesen Staatsbürgerunterricht, den Kindergarten, ich nenne es mal diesen soziologischen oder diesen ideologischen Drill, wie haben Sie den empfunden, haben Sie den wahrgenommen? Oder das ist wie bei Kindern, die mögen halt die Pfadfinder einfach, weil das alle was machen, das macht Spaß und man weiß schon, wie man Kinder bespaßen muss, damit sie mitgehen.
Das ist individuell, glaube ich. Ich habe den Kindergarten nicht gemacht, die Kinderkrippe. Ich kenne aber viele, die das total geliebt haben. Allerdings verstehe ich diese Krippendebatte bezüglich der DDR nicht immer, denn wir haben doch jetzt auch Kinderkrippen und Kinder werden mit 9 Monaten dort abgeliefert. Und wenn man das nicht tut, dann gilt man vielleicht als faul oder als, bist du denn nicht ehrgeizig genug, dass du jetzt deinen Job weitermachst? Du kriegst auch sonst deine gute Stelle nicht mehr. Also ich weiß nicht, inwieweit sich die Krippenmentalität aus der DDR zu heute unterscheidet. Aber grundsätzlich, ja, das finde ich doof, dass in der DDR Kinder so zeitig in die Obhut des Staates gegeben wurden. Ich finde es aber heute genauso schlecht.
Können Sie zusammenfassen, in wenigen Sätzen, was war an der DDR Ihrer Meinung nach gut, dass man hätte gesagt, das muss man retten, das ist wirklich fortschrittlich, sogar besser als im Westen?
Ich finde gut, dass in der DDR tatsächlich ein Sozialismus geherrscht hat, in der jeder aufgefangen wurde. Es gab quasi keine Arbeitslosigkeit oder keine Armut. Und die Schere zwischen Arm und Reich war eben wirklich überschaubar. Also im Haus meiner Großeltern hat dort der Hochschulprofessor gewohnt, hatte seine Wohnung und dort der Bäcker und dort der Chemielaborant und die Schere der Gehälter war eben wirklich minimal, also marginal, würde ich sagen. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass Arbeit von jedem gewertschätzt wurde. Jede Arbeit war irgendwie wichtig. Ich finde auch gut, dass es eine Regulierung gegeben hat. Es konnte nicht jeder, der studieren wollte, konnte das tun. Es wurde eben wirklich geschaut, was braucht der Markt gerade, wie sind die Leistungen und wer ist wirklich befähigt. Heute weiß ich nicht, wie viele Studienabbrecher man ständig hat. Alle wollen Architektur studieren und 2/3 schmiert ab nach dem ersten Semester.
In der DDR musste man aber auch nicht aus einem entsprechenden Haushalt kommen, um studieren zu können, sondern auch ein einfacher Bürger hatte die Möglichkeit, hier sich Bildung anzueignen.
Und dann fand ich noch sehr gut die Familienpolitik. Also es war sehr, sehr einfach für junge Paare, selbst wenn sie studiert haben, Kinder zu bekommen, weil die Mieten waren sowieso unglaublich billig. Es gab dann Familienkredite für junge Eltern. Also man hat es den jungen Familien sehr einfach gemacht, sich zu trauen, Kinder zu bekommen. Und das jetzt, ich bin ja jetzt in einem Alter, alle Freunde um mich herum sind gerade mit der Familienplanung beschäftigt und die machen sich furchtbar Sorgen. Kann ich mir das leisten, jetzt die Kinder zu bekommen? Das fand ich sehr gut. Ich finde auch gut in der Rückschau oder eben auch aus den Erzählungen meiner Verwandten, dass es eine Art Solidarität gegeben hat unter den Menschen, die sich als Schicksalsgemeinde empfunden haben. Natürlich waren die im Kopf ganz viele Dissidenten. Also die haben die aktuelle Kamera geschaut und haben gewusst, naja, alles klar, erzählt mal weiter. Aber darüber waren sich alle einig und haben diesen Zusammenhalt gespürt. Es gab eine gute Nachbarschaft in den Straßen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde auch gut, dass die DDR friedensbeseelt war und dass die jungen Pioniere eben auch ein Credo hatten der Völkerfreundschaft. Das würde ich mir heute wünschen. Wenn es Jugendvereine gäbe, die vom Staat vorgeschrieben sind, würde ich gut finden, wenn die Frieden auf ihre Fahnen schreiben.
Ein entscheidender Punkt, den ich heute sehe, ist, Sie sind ja Teil der Friedensbewegung geworden. Und ein Punkt, wo Sie sich auch über ein Video an die Öffentlichkeit gewandt haben, war spätestens die Ukraine-Krise, aber auch als ein Professor, den Sie gut kannten, als dessen Fahrzeug angezündet wurde, weil der hat ein Buch über Pegida geschrieben, und zwar ein analytisches Buch. Ja. Das heißt, hier geht Bevölkerung auf Bevölkerung los. Wie war das denn in der DDR, wenn man dort von der Staatsmeinung, vom Mainstream abgewichen ist? Wer ging da auf einen los? Auch Bürger oder war es der Staat? Und es ist das, was Sie erschreckt, dass Sie den Staat gar nicht brauchen, um zu spalten, sondern dass das heute Bürger übernehmen. Ist das, was Sie so
was sie fassungslos macht?
Ja, das macht mich ganz, ganz traurig. Also natürlich gab es die inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi zu DDR-Zeiten und man konnte nicht wissen, ist der Freund oder der Kollege vielleicht ein inoffizieller Mitarbeiter und was kann ich sagen? Aber trotzdem gab es eben in den Kollegen, in den Freundeskreisen, in den Nachbarschaften ein offenes Reden, offenes laut denken dürfen, ohne dass man angegriffen wird. Also zumindest, ich kann ja nur für meinen bekannten Familienkreis sprechen.
Also einen größeren Raum, wo man diskutieren kann.
Ja, doch. Das ist heute anders. Also gerade seit der Ukraine-Krise, als ich angefangen habe, mich auch politisch kritisch zu äußern, habe ich persönlich Freunde verloren. Und das
müssen Sie nochmal sagen, Frau Savasi. Wann haben Sie Freunde verloren?
Ich habe angefangen, die NATO-Politik zu kritisieren. Ich habe gesagt, ich kann nicht verstehen, dass die Amerikaner mal ein Versprechen gegeben haben nach dem Zerfall des Warschauer Paktes, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Und trotzdem hat die NATO immer mehr Länder Richtung Osten einverleibt und nun zuletzt hat man es bei der Ukraine versucht. Und das habe ich einfach ausgesprochen. Ich war damals noch überhaupt nicht gut drin im Thema. Ich habe nur einfach gesehen, also irgendwie stimmt hier was nicht. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das kann ich intellektuell nicht verstehen. Ich finde das gerade ungerecht dem Osten gegenüber. Und es gab Bekannte, Akademiker auch, die mir dann eine Amerika-feindliche Grundhaltung unterstellt haben, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil ich habe überhaupt nichts gegen Amerikaner. Ich habe höchstens was gegen amerikanische Außenpolitik oder habe dort Kritikpunkte. Mhm. Ja, und auch das Thema Pegida, ne, weil Sie das vorhin ansprachen und warum ich Freunde verloren habe. Sobald man eben, ich komme aus einem sehr linken Milieu, aus einem wirklich sehr linken Milieu. Ich habe auch schon am 17. Mai, am 1. Mai auf der Straße gesessen mit der Antifa und habe Sitzblockaden gemacht, weil ich dachte, fuck the system. Mhm. Aber als ich dann gesagt habe, hören wir doch mal zu, was bei Pegida gesagt wird. Ich würde es gerne verstehen. Da kam mir ganz viel Gegenwind entgegen, weil man gesagt hat, nein, diese Leute kann man nicht verstehen und man darf auch nicht mit ihnen reden. Die haben in dem Moment ihr Menschheitsrecht verwirkt, indem sie sich auf diese Seite stellen.
Frau Savasi, lassen Sie mich hier eingreifen, weil ich glaube, das ist ja interessant, was mit sehr vielen Menschen im Moment passiert. Die erkennen, sie glauben politisch auf der richtigen Seite zu sein, stellen aber fest, dass sie auch hier innerhalb dieser Seite auch manipuliert werden und sind dann sehr stark davon überrascht, dass es die eigene Gruppe ist, in der manipuliert wird. Das hat man immer nur von den anderen. Also wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur und plötzlich merkt, auch mich kann man manipulieren und das verletzt natürlich ein bisschen den Stolz. Wenn Sie sagen, Sie kommen aus einem linken Umfeld, ich zitiere, Sie waren selbst mal eine rote Zecke mit grünen Haaren und haben, wie gesagt, fuck the system mit der Antifa gegen Nazi-Aufmärsche protestiert. Können Sie diese Zeit beschreiben? Wie alt waren Sie? Wie ging das los? Wie kamen Sie da rein? Wie hat sich das angefühlt?
Ich denke, ich war ungefähr 15 Jahre alt, als ich mich angefangen habe, wirklich politisch zu interessieren. Ich bin dann so auch in die Punk-Szene reingerutscht und ach, ich gehe übrigens am Wochenende zu Dritte Wahl, zu so einer ganz alten, eingesessenen Punk-Band, weil ich das immer noch gut finde. Ja.
Haben die Toten Hosen gehört, also das ganze Programm.
Natürlich, ja. Das ganze Programm, Zaunfall und Fallobst und Dritte Wahl und die Toten Hosen und die Ärzte, das fand ich alles super. Und hatte viele, viele linke Freunde. Ich komme ja aus Sachsen und aus der Sächsischen Schweiz im Speziellen. Und da gab es tatsächlich in den frühen 90ern eine starke Neonazi-Szene. Ich würde sagen, die gibt es jetzt so nicht mehr oder nicht mehr so stark, aber die gab es auf jeden Fall. Und da habe ich mich angefangen, sehr zu engagieren, weil ich kann mich erinnern, als ich vielleicht 13, 14 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal davon gehört, was ist denn eigentlich Rechtsradikalität, was ist denn Ausländerfeindlichkeit oder was ist denn Judenfeindlichkeit? Und das konnte ich überhaupt nicht verstehen, dass da Menschen ausgegrenzt werden aufgrund ihrer Ethnie oder ihrer Religion und so weiter.
War das in der DDR nie ein Thema?
Also die Gastarbeiter, die in der DDR da gewesen sind, aus Kuba oder aus Vietnam, die wurden meines Wissens nach herzlich empfangen, ausgebildet und wieder verabschiedet, wenn sie ihre Ausbildung erhalten hatten.
Gab es da nicht auch eine Art Ressentiment gegen diese Menschen? Ist das wirklich neu?
Das weiß ich nicht. In meiner Familie gab es das noch nie. Mhm.
Aber warum sagen Sie, man sagt ja auch oft Gäste aus den sozialistischen Bruderstaaten, da ist wieder dieses Wording, aber es sind Gäste. Warum sagen Sie, das ist mir aufgefallen als nur halben Deutschen, warum sagen Deutsche über Menschen, die hierher kommen und Gäste sind Gastarbeiter? Was ist das für ein komischer Begriff?
Den habe ich ja nicht erfunden, den Begriff. Den benutze ich einfach, weil er verwendet wird für solche Menschen. Aber Gastarbeiter, nun, das sind Menschen, die eine Ausbildung zum Beispiel in der DDR gesucht haben. Gastarbeiter ist, glaube ich, sogar ein Wort aus der BRD.
Wie gesagt, mir fällt das immer auf, wenn ich das Wort höre. Aber okay, Sie sagen, Sie haben das damals nicht festgestellt, Sie waren vielleicht auch zu jung, aber jetzt in der Sächsischen Schweiz gibt es Menschen mit sehr kurzen Haaren, Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln, die da in irgendeiner Form versuchen, politisch zu pubertieren, sage ich jetzt mal. Das fällt Ihnen auf und haben Sie Angst davor? Ist das Gesprächsthema zu Hause? Da findet eine Spaltung schon statt im Land schon.
Ja, da findet auf jeden Fall eine Spaltung statt, aber ich finde, dass diese Spaltung künstlich vertieft wird. Ich habe mir schon, als ich 16 Jahre alt war, kein Blatt vor den Mund genommen und habe dann einfach das Gespräch gesucht mit dem Frontmann der, was weiß ich, irgendeiner rechtsradikalen Band, weil ich das verstehen wollte. Erzähl mir doch mal was hast denn du gegen Juden? Ich will es verstehen, erzähl es mir doch mal. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe immer mit den Leuten gesprochen, weil ich das verstehen wollte, wie die ticken.
Das heißt, Sie waren immer jemand, der auf Konfrontationskurs ist zu viel, aber wie ein Forscher, ich möchte wissen, warum du so tickst.
Nicht Konfrontation, Deeskalation eigentlich immer. Mhm. Ich wollte immer verstehen und gucken, wie kann man es denn klären. Und es gab oft genug Situationen, in denen ich mit irgendwelchen Rechten gesprochen habe und die dann sagten, ja, stimmt ja, hast du ja recht. Also, kann man mal drüber nachdenken. Und auf der anderen Seite konnte ich sagen, ja, stimmt, okay, das wusste ich noch nicht. Und da hat man sich ausgetauscht und man konnte sich am Ende des Tages ein bisschen verstehen. Mhm. Deshalb habe ich trotzdem nicht die Meinung des Rechten geteilt und er auch noch nicht meine.
Also der blieb Mensch, obwohl er politisch aus Ihrer Sicht vollkommen vom Weg abgekommen war. Genau, auf jeden Fall in diesem Punkt.
Aber ich blieb eben auch für ihn Mensch. Mhm. Also es war ein gegenseitiges Okay. Wir brauchen uns wenigstens nicht auf die Fresse hauen. Mhm.
Würden Sie sagen, das war damals der Beginn dessen, was Sie heute tun? Also eigentlich Sozialarbeiter mit Presseausweis?
Ja. Ist das doch, ich denke schon. Auf jeden Fall. Also ich finde, man kann gar nicht anders. Den Menschen ist Verstand und Kommunikation gegeben. Und ein Herz und zum Verstehen und zum Begreifen. Und dann sollte man das doch auch anwenden.
Mhm. Sie denken und handeln politisch. Für Sie ist das ein Teil der Lebenswelt und nicht ein Hobby, ja, was man mal macht, sondern das gehört dazu. Sie lesen die Zeitung, Sie sind wachsam, Sie machen sich Sorgen, wo andere sagen würden, ach, Frau Savasi, lassen uns ins Kino gehen, neuer James Bond läuft. Wann fängt es an bei Ihnen, dass Sie merken, okay, was sich da draußen politisch tut, ist nicht nur so abstrakt, sondern da bewegen wir uns etwas zu, das macht mir Angst. Hier kann ich gar nicht nur im Freundeskreis diskutieren, hier muss ich wirklich was unternehmen. Mhm. Gab es da einen auslösenden Moment?
Ja, also eigentlich schon die Ukraine-Krise. Da auch als die Mahnwachen für Frieden entstanden sind in Berlin, das hat ja ausgeschwappt auf ganz Deutschland. Ich habe dann auch von erster Stunde an mit auf der Straße gestanden bei der Dresdner Mahnwache für Frieden. Und dort wurden viele Vorträge gehalten. Man hat viel über NATO-Politik gehört, über illegale Drohnenmorde aus Ramstein, was ich alles vorher nicht wusste. Und die Kriegsgefahr, in der wir uns befinden, die wurde mir da eben ganz, ganz knallhart vor Augen geführt. Mhm. Und mit diesem Erkennen hat sich eben auch die Verpflichtung für mich ergeben. Also wenn man es weiß, hat man die Pflicht zu handeln, denke ich. Wenn ich sehe, das Haus brennt, dann muss ich die Leute evakuieren, die drin sind. Ich kann da nicht vorbeigehen und sagen, mal gucken, der nächste wird es schon löschen.
Ich möchte mal zurückkommen. Sie haben angefangen, Geschichte zu studieren. Und jetzt stellen Sie plötzlich fest, das, was wir in Geschichte lernen, ist ja immer, Geschichte liegt zurück. Jetzt können Sie vielleicht erkennen, vielleicht unterstelle ich das jetzt mal, dass das, was Sie damals gelernt haben, was bei Großeltern passiert ist, das passiert jetzt wieder, das ist jetzt nur Gegenwart, ist auch Geschichte. Da kann sich auch wieder etwas ereignen, was dann so ähnlich sich später anführen wird in der Zukunft, wie die Geschichte meiner Großeltern. Haben Sie gedacht, okay, ich muss was machen? Oder haben Sie geglaubt, was hier passiert? Also wenn Sie gesehen haben, was in der Ukraine passiert, wo man auch andere Quellen dank des Internets anzapfen konnte und was in den Medien passiert, was ist denn bei Ihnen passiert?
Ich fand das ungerecht, dass man die Menschen über die Medien so anlügt und nicht beide Seiten der Medaille zeigt. Man hat immer eine westliche Sicht der Dinge in unseren Medien und die andere Seite wird nicht gehört und schlimmer noch, wenn man sich anschaut, wie in der Vergangenheit Kriege vorbereitet wurden, dann war es eben immer, der Feind wird erstmal in seinem Menschsein abgewertet. Und genau das habe ich in der Presselandschaft immer vor allem der böse Putin. Und ich weiß nicht, was es da nicht für Spiegelcover gab, wo Putin auf einer Rakete reitet oder wie ein Dämon aussieht. Und das fand ich so dumm dreist schon fast von der Presse. Es hat mich unglaublich wütend gemacht.
Frau Savasi, ist der DDR-Bürger, was das an diese plumpe Art der Propaganda angeht, etwas sensibilisierter als der im Westen, weil er diese plumpe Art der Propaganda 30 Jahre oder 40 Jahre lang erlebt hat?
Ich glaube ja.
Das heißt, so dumm kann man dem DDR-Bürger nicht kommen. Das sieht er.
Ich glaube ja. Und ich habe viele Freunde aus Westdeutschland, die sagen, ihr ehemaligen DDR-Leute, ihr habt da irgendwie scheinbar feinere Antennen als wir. Weil ihr schon mal so angeschmiert wurde.
Sie gehen zu diesen Mahnwachen in Dresden und wenn ich das richtig erinnere, da war ja auch ein sehr breites Spektrum. Es ging ja nicht nur um die Ukraine, sondern es war quasi das, was Sie in der Schule gerne gelehrt hätten oder gelernt hätten, nämlich wie funktioniert unser Geldsystem, all die Dinge wurden ja besprochen. Also es ging weit über Ukraine hinaus. Absolut. Beschreiben Sie mal, war das für Sie auch mehr als nur, ich bin gegen Krieg, ich meine, wer ist für Krieg, auch ein Augenöffner?
Ja.
Hey,
absolut.
Wie war das?
Absolut. Man kann ja auch nicht jeden Montag dastehen und immer wieder über den gleichen Krieg reden oder immer über die gleiche Kriegsgefahr. Es gab viele Redner, die sich dann zum Beispiel unser Geldsystem vorgeknöpft haben oder auch Umweltzerstörung oder
Bildungssystem.
Privatisierung beispielsweise, Bildungssystem, Gesundheitssystem oder andere haben sich zum Beispiel das Thema G5 geschnappt und haben versucht, dort Aufklärung zu betreiben. Und genau das ist es eben, die Mahnwachen für Frieden, zumindest in Dresden, die sind jeden Tag auf der Straße, also jeden Montag sind die da. Haben noch nie unterbrochen, also mal ein großes Lob an der Stelle.
Das ist ja auch eine alte Tradition, muss man sagen. Die Montagsmahnwachen haben ja mit dazu beigetragen, also die Tradition, montags auf die Straße zu gehen, das ist hat für den DDR-Bürger eine ganz andere Power. Es hat was mit seiner Geschichte und der Maueröffnung zu tun. Das muss man natürlich auch sehen. Es ist ja nicht neu für ihn, sich auf der Straße zu engagieren und dort etwas zu bewegen. Sie sind dort, Sie sehen das und stellen fest, alles, was Sie dort erfahren, interessiert Sie. Das ist wahr, Sie können es ja gegenchecken und Sie müssen sich doch wundern, warum steht das nicht in der Zeitung? Warum weiß ich das denn eigentlich nicht? Was passiert denn da mit Ihnen?
Naja, wie gesagt, es macht wütend. Es entsteht so ein Gefühl, so, was verstehe ich jetzt nicht? Warum lese ich das nicht in der Zeitung? Warum höre ich das hier? Warum ist das nicht jeden Tag Thema in der Presse? Warum wird es unseren Kindern nicht schon in der Schule gelehrt? Beispielsweise, weil ich auch vorhin sagte, Umwelt. Warum gibt es keinen riesen Aufschrei, als Angela Merkel das Glyphosat verlängert hat? Das begreife ich nicht. Ich begreife es wirklich nicht.
Und dann Lobbypolitik.
Genau, Lobbypolitik. Und dann denke ich, wenn es die Mainstream-Medien nicht machen, dann müssen es eben die Bürger tun, die das scheiße finden, wenn ich das so sagen kann, wie es ist.
Lassen Sie uns hier einsteigen, Frau Savasi. Das, was Sie tun, ist im Grunde nur das, was wir immer predigen, auch im Westen. Wir brauchen wache Demokraten, die, wenn sie sehen, dass irgendwas ihrer Meinung nach schiefläuft, auch den Politiker quasi nachjustieren und sagen, hallo, weil das ist quasi, Sie sollen da oben nicht alleine spielen, sondern ich bin auf euch Bürger auch schon angewiesen. Jetzt spielen Sie den Ball zurück und sagen, hier sitzen ein paar offene Punkte und jetzt bekommen Sie Probleme. Aber von wem bekommen Sie Probleme? Wer fängt an, Ihnen komische Fragen zu stellen, wo Sie hingehen? Ein Politiker, die Presse oder wer tut das?
Es sind vor allem linke Aktivisten, die mir auf die Füße getreten sind in der Vergangenheit. Mittlerweile nicht mehr so. Vielleicht habe ich mich in der Zwischenzeit häufig erklärt, warum ich tue, was ich tue. Aber in der Vergangenheit wurde mir von linken Aktivisten oder so von Leuten, die halt in irgendwelchen Vereinigungen für Demokratie und so sich etablieren, eben unterstellt, ja, das ist doch irgendwie so. Jutta Ditfur zum Beispiel meinte, ich bin so eine ganz völkische Antisemitin. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf kommt, ehrlich gesagt, weil ich habe mein halbes Leben gegen Antisemitismus Aufklärung betrieben.
Sie haben eine eigene Demo, auch eine eigene Bühne organisiert, und zwar damals beim Syrien-Konflikt, der immer noch andauert. Und da kamen alle möglichen, nur keine Linken, aber Linke haben Sie angegriffen.
Wir haben alle Linken eingeladen, aber die wollten nicht kommen, weil sie gesagt haben, wir stellen uns doch aber nicht mit Rechten auf die Bühne. Aber genau das war mein Punkt. Ich wollte sagen, alle sind von dieser Kriegsgefahr betroffen und alle müssen sich dagegen wehren, wenn unsere Regierung auf diesem Kriegskurs im Moment ist. 80% der deutschen Bevölkerung wollte nicht, dass die Bundeswehr in Syrien eingreift. Und das ist ein unglaublich undemokratischer Akt, dass der Bundestag es trotzdem beschlossen hat. Und da wollte ich alle politischen Lager auf der Bühne haben. Die Rechten, die Linken, die Unpolitischen. Und leider wurde das von links torpediert. Und da ist so für mich auch so ein Weltbild zerbrochen, weil ich mich total links fühle im Herzen. Also links nach den Prinzipien der Aufklärung, egalitärer Humanismus.
Ja. Aber können Sie mir das erklären? Die Linken haben doch alle, Marx, Lenin, Engels, haben sie doch alles verinnerlicht. Die sind doch gut auch, wie man sprachlich umgeht. Die wissen doch, wie Propaganda funktioniert. Wie kann das denn sein? Oder sind das gar keine Linken?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Viele der Linken, also ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, als Pegida 3 Jahre alt geworden ist, wollte ich mal nach Dresden und mit anschauen, wie dort die Gegendemonstranten sind, wie dort die Demonstranten sind, wie die Polizisten sind. Habe mich da hingestellt und habe viel mit Polizisten gesprochen. Habe gesagt, ihr seid doch schon seit ein paar Jahren hier und wie beobachtet ihr das denn? Und habe mir die Demonstranten angeschaut und habe ich gesehen, das sind sehr, sehr junge Leute gewesen. Also Leute, die Gegendemonstranten, oft schwarz vermummt, waren fast noch Kinder, also ganz junge Leute. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder von diesen Gegendemonstranten ein total gutes Herz hat und wirklich der Meinung ist, mit Feuereifer, wir wollen hier was gegen diese Scheiß-Nazis tun, weil Rechtsradikalismus geht gar nicht und Ausländerfeindlichkeit finden wir zum Kotzen. Und das glaube ich jedem dieser Kids oder Jugendliche oder jungen Erwachsenen, die dort stehen. Aber ich glaube, dass sie eben auch furchtbar indoktriniert sind nach der Devise, dass sie glauben, alle Leute bei Pegida sind eben auch diese verkappten Nazis. Professor Patzelt hat herausgefunden, die gibt es dort, aber es gibt auch noch ganz viele andere, die andere politische Forderungen stellen.
Das ist also ein bunter Haufen, wie das bei den Anfängen der Friedensbewegung in den 80ern genauso war. Da waren ja alle dabei, also Freunde Deutscher Wald, Heimatverbund, Linke, alles mögliche waren da. Und da hat man nicht, weil man war auch Friedensbewegung, man war gegen AKWs. Da hat man keine Entschuldigung, was politisch spielte das nicht so eine Rolle, sondern hatte einen gemeinsamen Nenner. Man wollte keine AKWs, man wollte kein Gorleben, man wollte keinen Krieg, man wollte keine Pershing, das wollte man nicht. Ja. Warum wird das heute benutzt? Sagt, wir suchen da, wo es einen kleinen Punkt gibt, 5%, wo man sich teilen kann und da wird drauf reingeschlagen. Warum fallen die Linken darauf rein? Das ist die Frage.
Ich glaube, dass die Linken sich instrumentalisieren lassen. Ich denke, dass es systemimmanent ist. Also jede Bewegung, beispielsweise die Mahnwachen für Frieden. Pegida ist ein schlechtes Beispiel, denn ich stehe nicht hinter Pegida, aber hinter der Mahnwache für Frieden stehe ich mit meinem Herzen. Und die hat man ja auch als Antisemiten und Rechte oder Neurechte oder Rechtsesoteriker und was Querfront. Weiß ich nicht alles. Querfront ist ja mein Lieblingswort, genau. Da hat man die ja auch derart verunglimpft. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das gewollt wurde von irgendeiner übergeordneten Stelle, um diese gefährliche Friedensbewegung, die eine Querfront bildet, zu unterminieren, zu zerstören, damit bloß nicht der Kurs der Bundesregierung, nämlich Krieg, gestört werden könnte.
Würden Sie sich heute immer noch als politisch links bezeichnen? Und was ist das?
Ja, würde ich immer noch.
Was ist das?
Naja, wie gesagt, nach den Prinzipien der Aufklärung würde ich mein Linkssein bezeichnen. Das bedeutet, dass ich nicht an eine Hierarchie glauben möchte, die Macht ausübt aufgrund von Besitzverhältnissen zum Beispiel. Und ich möchte, dass Menschen gleich sind an Rechten und Pflichten. Ich möchte, dass Humanismus herrscht zwischen den Ländern, zwischen den Menschen. Ich möchte, dass Völkerfreundschaft herrscht. Ich möchte, dass niemand, weil er denkt, er ist der Stärkere, den anderen überfallen darf. Und das rechte System ist für mich eben ein System, was an Materialismus und Hierarchie festhält und da eben Unterschiede macht. Darum bezeichne ich oder denke ich, dass ich eine Linke bin.
Was Sie vorhin beschrieben haben, diese Mahnwachen für den Frieden, dass man da überhaupt spalten kann, wenn man für den Frieden ist, das war ja, müsste einen ja eigentlich aufhorchen lassen, wie fähig Propaganda sogar bei Leuten ist, die sich für sehr aufgeklärt halten und sogar recht belesen halten. Wenn ich mir das heute anschaue, was die Linken und auch die Grünen erreicht haben, also einen enormen Zuwachs der AfD, haben sie, weil die Wähler kommen ja nicht von irgendwo her, die sind ja abgewandert. Vielleicht sehr viele enttäuschte Linke, gehe ich auch davon aus, viele enttäuschte Grüne, CDU und so weiter, alle sind da hingegangen, mehr oder weniger. Und vor ein paar Tagen war John Shipton, der Vater von Assange, in der Stadt. Und die linke Fraktion hat geladen dazu. Und ich habe mir das angeschaut, wer da saß. Da saß der UN-Sonderkommissar für Folter, also Melzer. Und es war außer den Linken überhaupt keine andere Fraktion da. Das heißt, sogar in solchen wesentlichen Fragen sind sie selbst isoliert, weil die hätten da sein können, die haben sie selbst dermaßen auf den Kopf geschlagen, dass die nicht mehr kommen. Also wenn ich mir das ganze Bild an, gibt es irgendjemanden, der dabei überhaupt nur gewinnt? Ich sehe ja nur Verlierer in der Bodengruppe, aber gibt es jemanden, der gewinnt, der sagt, läuft alles richtig?
Na, das System gewinnt auf jeden Fall.
Oder ist das eine Verschwörungstheorie?
Nein, ich halte das nicht für eine Verschwörungstheorie. Also ich denke, wenn man einigermaßen sieht und denkt, dann kommt man ja nur zu dem Schluss, dass wir ein System haben. Mausfeld würde sagen, es ist der Neoliberalismus, andere würden es Kapitalismus bezeichnen, aber auf jeden Fall ist es keine Demokratie, die von den Menschen ausgeht und da muss man die Menschen eben daran hindern, dass sie ihre Bedürfnisse äußern, beziehungsweise dass sie gegen Beschlüsse der Bundesregierung gemeinschaftlich vorgehen. Also der Kurs der Regierung darf eben nicht in Frage gestellt werden und da muss jede Bewegung für lächerlich gemacht werden, kaputt gemacht werden, gespalten werden. Und wenn man jetzt das Beispiel Assange nimmt, er hat Kriegsverbrechen der Amerikaner aufgedeckt. Das ist natürlich nicht cool fürs System. Und dann darf man natürlich nicht Partei ergreifen auf den großen Bühnen der Medien. Mhm.
Interessant ist, wie der Spiegel reagiert hat. Ich meine, Julian Assange, die Leistung von WikiLeaks besteht ja darin, dass er einen digitalen Postkasten installiert hat, auf den andere Whistleblower für sich persönlich gefahrlos Inhalte abgeben können. Die werden geprüft und veröffentlicht, sodass der Whistleblower weiter unentdeckt bleiben kann. Und die ganze Wut konzentriert sich auf Julian Assange. Und wenn das Schule macht, dann kann ja jeder. Dann bleibt ja jedes Staatsgeheimnis nicht lange Staatsgeheimnis. Wenn man sich erinnert, ein Daniel Ellsberg musste noch Papier kopieren und sich dann irgendwelchen Büros einmieten mit jeweiligen Presse, um das zu veröffentlichen, war auch das FBI kam. Aber wenn man sich anschaut, wie der Spiegel in seiner letzten Ausgabe auch reagiert hat, Julian Assange war da nicht auf dem Cover, sondern andere Dissidenten waren auf dem Cover. Das zeigt auch die Verlogenheit dieses Systems. Und die Arbeit, die Julian Assange ja auch geleistet hat, das wollen viele nicht erkennen, ist, das, was er dort aufdeckt, diese Kriegsverbrechen, sind ja Teil einer Militärmaschinerie, die ständig laufen muss, um dieses Wirtschaftssystem zu befeuern, weil es verbraucht, 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 wobei wir beim Kern dieses Themas eigentlich sind. Mhm. Diese Spaltung hat ja schon einen tieferen Sinn. Man soll jede Art von Gruppen verhindern, die verhindern wollen, dass diese Raubzüge weiter stattfinden, die uns aber alle auf diesem Globus umbringen werden. Wann ist Ihnen das aufgegangen, dass es um weit mehr geht wie Friedensbewegung, Assad, Putin, sondern dass hier was ganz anderes anrollt, was diesen Planeten kaputt macht, was keiner gewinnen kann?
Auch als ich noch politisch sehr Mainstream-mäßig unterwegs war, wurde ich als Jugendliche durch meine Eltern, Gott sei Dank, ich bin ihnen für sehr viel sehr dankbar, darauf gebrieft, dass die Kriege der Menschen sich um Ressourcen drehen. Die nächsten Kriege der Zukunft werden das Trinkwasser sein. Aktuell sind es Bodenschätze wie Erdöl, Erdgas oder im Kongo irgendwelche seltenen Erden.
Kobalt, Lithium, das für die neue Autobatterienwende.
Und damit bin ich eigentlich groß geworden mit dem Bewusstsein und dem Wissen. Und natürlich liest man dann auch beispielsweise John Ziegler. Und dann kann man ja nicht mehr umhin kommen zu sagen, ja, dieses System ist ein Raubtiersystem dieser Westen und er raubt eigentlich die Ressourcen der schwächeren Länder aus. Mhm. Einfach damit er mehr hat. Und seine Zivilisation davon profitiert. Mhm. Und weil das kann man natürlich der Bevölkerung nicht so verkaufen. Wir möchten jetzt gerne das Land überfallen, weil wir möchten gerne das Öl eben für unseren Preis, zu unseren Konditionen haben. Muss man eben den dort herrschenden Präsidenten als beispielsweise als schlimmen, schlechter Diktator und Folterknecht und so weiter.
Man muss das vor der eigenen Bevölkerung moralisch rechtfertigen, weil die sollen ja auch ihre Söhne und Töchter inzwischen dorthin schicken.
Denn kein normaler Mensch würde ja zustimmen, okay, dann geht unsere Bundesregierung jetzt in irgendein fremdes Land, um sich dort in Komplizenschaft mit der NATO die Ressourcen unter den Nagel zu reißen. Würde ja kein normaler Mensch würde dem ja zustimmen. Niemand würde dann bei so einer Partei sein Kreuz noch machen. Und das ist wieder Verschwörungstheorie, oder?
Aber dann muss es umverpackt werden. Das ist schon, gut, dieses System verbraucht mehr, als die Natur nachliefern kann. Da sind wir heute an dem Punkt. Und das wollen ja viele nicht haben. Da sind wir bei einem schlimmen Thema CO2, über das ich an dieser Stelle auch noch mit Ihnen sprechen möchte. Aber nicht nur über CO2. Sie kennen ja das Buch 10 Milliarden. Da gibt es ja auch einen Film dazu. Also nicht nur Werden wir satt, sondern der Film davor, 2016 ist der erschienen, wo ein Wissenschaftler ganz trocken zeigt, was wir tun. Mhm. Wir verbrauchen zu viel Wasser. Wir holzen die Wälder ab, wir verschmutzen die Meere und das Eis schmilzt auch noch ab. Das heißt, das alles zusammen hat einen enormen Einfluss auf das, was man komplex Klima nennen könnte. Und die Maschinerie des Verbrauchs frisst sich in die Erde hinein, so schnell kann nichts nachwachsen. Ein enormes Artensterben und das führt zu enormen Veränderungen auf diesem Planeten, ob wir wollen oder nicht. Und wir sind inzwischen so weit, dass ab 2050, wenn wir dann die 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, die noch mehr Land brauchen für noch mehr Landwirtschaft, die 30% von CO2 produziert, aber eben es geht nicht nur um CO2, dass wenn wir so weitermachen, dass wir an die Wand fahren und er persönlich sehr pessimistisch glaubt ja nicht, dass wir die Kurve bekommen. Jedenfalls nicht mit Technologie. Das war ja ein Buch und ein Film, das Sie ja auch gelesen haben. Das hat sich ja auch berührt. Wie sehen Sie sich? Sehen Sie sich als eine Person, die versucht, Leute, die so in Wachkoma sind, wach zu rütteln, die alle nur ihren Daily Struggle machen wollen? Ich muss mein Auto abbezahlen, die Kinder zur Schule bringen und sie sagen, guck doch mal auf das Ganze. Wie ist das? Ist das ein Ohnmachtsgefühl?
Absolutes Ohnmachtsgefühl, denn ich habe Menschen auch dieses Buch empfohlen oder auch quasi auferlegt, lies das jetzt verdammt nochmal. Und dann kam Feedback nach der Devise, oh, das Buch hat mir Depressionen gemacht, das brauche ich jetzt erstmal nicht und ich muss davon erstmal wieder runterkommen, also ich möchte es verdrängen. Das ist, die Reaktion war meistens Abwehr. Außer bei den üblichen Verdächtigen, die eh schon Dissidenten sind. Die meisten Menschen wollen sich mit dieser Realität nicht auseinandersetzen, weil die furchtbar Angst macht, weil die aber auch sehr unbequem ist, dahingehend, dass man eben wirklich seine eigene Lebensweise hinterfragen muss. Etwas, was in der DDR von vielen angekreidet wurde, war die Planwirtschaft. Ich denke, weil wir eine Ressourcenverknappung haben bei steigender Weltbevölkerung, kommen wir um eine Planwirtschaft gar nicht umhin. Es müsste gerecht verteilt werden, die Ressourcen, die da sind, und klug für künftige Generationen auch eingeteilt werden. Das ist eine Sache, die internationale Zusammenarbeit erfordern würde. Aber was tun wir? Also der Westen vor allem. Wir schließen Militärbündnisse, um uns noch die letzten Ressourcen für unsere eigene Zivilisation unter den Nagel zu reißen. Das ist Idiotie oder Verbrechen. Ich weiß gar nicht, was man da noch alles für Begriffe.
Wir haben ein globales Problem, was wir nicht nationalstaatisch alleine regeln können. Das ist der Punkt.
Die Ozeane versauern ja über Ländergrenzen hinweg.
Mhm. Woher kommt dieser, dass man die Scheuklappen anlegt und auch die Grünen, jetzt eine Umfrage, muss man sich vorstellen, 47% der Grünen sind für eine Aufrüstung der NATO um 2%. Wenn das noch die Friedenspartei ist, wer das noch wählt, dem kann ich nicht mehr helfen. Aber warum haben sogar Leute, die klug sind, die schlau sind, aber wahrscheinlich Porsche Hybrid fahren und sich an diesen Luxus gewöhnt haben, warum machen die da mit, obwohl jeder weiß, das kann nicht funktionieren in einer Welt, in der es nicht nur ein Land gibt mit Atomwaffen? Es wird sich niemand bieten lassen, dieses Einfallen in Ländern. Warum läuft das noch?
Ich denke, es ist ganz, ganz viel Verdrängung. Und dass man gerne dem glaubt, was eben in jeder Zeitung steht, was Klaus Kleber in den Nachrichten verliest. Man wächst mit dem Gefühl auf, wir leben in einem sehr fortschrittlichen, sehr demokratischen, sehr humanistischen Land und wir tun ganz viel für Umweltschutz. Jetzt gehen wir auf die Klimaforderungen ein und wir machen hier friedensstiftende Maßnahmen. Also man wird ja den ganzen Tag geframed. Und
alles ist gut.
Alles ist gut, also macht euch keine Sorgen, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt viele Probleme, aber an denen arbeiten wir. An den Universitäten wird es eigentlich genauso gelehrt. Das kann ich jetzt aus meiner doch schon langjährigen Universitätsgeschichte, kann ich das wirklich ganz gut ableiten, dass dort eigentlich kritische Professoren und Dozenten wirklich in der Minderheit sind. Also ich kenne einen Umweltmediziner, einen Professor, mit dem bin ich gut befreundet, der tatsächlich Alarm schlägt, auch wegen Radioaktivität. Und er sagt aber, das kann ich so nicht sagen im Hörsaal. Ich werde es dir auch nicht in einem Interview sagen. Ich sage das so zwischen uns, aber...
Was sagt er konkret?
Na, beispielsweise, dass die Leukämierate bei Kindern durch den Umgang mit Radioaktivität einen sprunghaften Anstieg hat.
Mhm. Es gibt ja Statistiken, dass im Umkreis von 60 Kilometern um ein Atomkraftwerk die Leukämie steigt. Das kann man aber durch Statistiken oder durch Frisieren von Statistiken auch wegfrisieren. Das geht.
Genau.
Ich möchte jetzt zu dem Thema kommen, was nach den Mahnwachen, nach Frieden, nach Syrien, nach Ukraine, nach Putin, dieses Land noch so massiv gespalten hat, sogar es geht durch Familien durch. CO2, als ginge es um CO2. Es geht darum, Leute sagen, schreiben auch auf unserem Portal, Umweltschutz statt Klimaschutz. Als wenn das eine mit dem anderen zu trennen wäre. Klimaschutz ist Umweltschutz und Umweltschutz ist Klimaschutz. Man kann nicht, also jemand hat gesagt, also wir sollten lieber die Umwelt schützen, das Klima muss sich nicht interessieren, das hat nichts miteinander zu tun, als wenn es keinen Effekt hätte, wenn man Wälder abholzen würde. Wo ich immer denke, was für eine Form der Propaganda fressen denn die Leute eigentlich? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Erleben Sie diese Spaltung bezüglich dieses CO2s, auf das es wirklich nur marginal ankommt? Erleben Sie das auch, dass wir uns nur noch auf CO2 konzentrieren, obwohl wir uns in allen anderen Dingen vollkommen einig sind? Überfischung, Abholzung, Verkehr nimmt enorm zu, Vergiftung und so weiter. Erleben Sie das auch? Oder erlebe nur ich das?
Nein, das erlebe ich auch massiv. Und das, was mich am allermeisten betrübt, das erlebe ich eben auch innerhalb der Kollegen in diesen alternativen Medien. Dass sich dort auf einmal auch die Köpfe eingeschlagen werden, verbal, weil man sich gegenseitig als Klimagläubigen oder als sogenannten Klimaleugner bezeichnet. Und dass da wirklich eine unsinnige, überflüssige Debatte über CO2 entbrennt. Gibt es das jetzt? Ist das physikalisch wirklich so oder ist es das nicht? Ich denke, die allerwenigsten Menschen werden intellektuell dazu in der Lage sein, das überhaupt beantworten zu können, die Physik dahinter, und immer nur das sagen können, was andere erforscht haben. Aber ich gehe damit absolut konform. Also Umweltschutz ist doch Klimaschutz. Wenn ich jetzt die Massentierhaltung abschaffe, dann habe ich auch weniger Treibhausgase wie Methan. Oder wenn ich jetzt die Wälder eben nicht abholze, dann habe ich auch einen riesen CO2-Puffer. Mhm. Also wenn ich wirklich Umweltschutz betreiben würde,
Wenn ich die Biodiversität aufrechterhalten würde, die das Klima macht, wenn ich das nicht kaputt machen würde, an allen Stellschrauben drehen würde, dann gäbe es auch nicht den Effekt, den ich jetzt habe, an dem 7,3 Milliarden Menschen schrauben oder ein großer Teil der 7,3 Milliarden auf Kosten des Restes, aber die alle auch diesen Lebensstandard haben wollen. Also wenn wir sehen, was an Verkehr zugenommen hat, an Flugverkehr zugenommen hat, wie viel Öl verbraucht wird. Es ist irre, wie viel Wasser in einzelnen Produkten steckt, auf die man nicht kommen würde. Also jeder normale Mensch muss sagen, es hat aber auch, und diese Diskussion wird komischerweise überhaupt nicht geführt, es muss auch etwas mit der Anzahl der Menschen auf diesem Planeten zu tun haben. Auch wenn die einen viel mehr verbrauchen als die anderen. Sodass die erste Welt der dritten Welt schlecht Tipps geben kann, zu sagen, ey, ihr müsst weniger Kinder auf die Welt bekommen, das ist richtig, aber ihr habt ja in Baden-Württemberg mehr Autos als wir in ganz Afrika. Aber diese Schuldzuweisung bringt ja nichts. Wenn Sie sagen, diese Spaltung geht sogar durch die alternativen Medien. Sie arbeiten bei einem alternativen Medium, wo es auch harte Attacken gegen andere alternativen Medien gibt. Warum ist das so?
Ich weiß es nicht.
Meiden Sie bei Nuviso das Thema CO2, wenn Sie abweichen?
Unter meinem Kollegium herrscht da auch totale Diversität, was das CO2 betrifft. Wir haben da durch die Bank weg alles. Manche glauben, dass das einen Effekt hat auf das Klima, andere würden das komplett negieren. Und ich bin jemand, der sagt, ich weiß es nicht. Aber ich denke schon, dass der Mensch einen Einfluss aufs Klima hat. Mhm. Also ich bin so die Mitte.
Können wir uns darauf einigen, dass alle auf allen Portalen, in allen Medien sagen, der Mensch macht die Erde im Moment kaputt, er beutet sie auch. Können wir uns darauf einigen? Oder, ist das auch, oder stimmt das auch nicht?
Ich denke, dass sich die alternativen Medien darauf einigen würden.
Glauben Sie, dass die alternativen Medien unterschreiben würden, dass der Mensch im Moment den Wald im Regenwald massiv abholzt?
Ja.
Dass er die Meere überfischt? Mhm. Dass er zu viele Autos hat?
Ja.
Dass er zu viel Erdöl und Erdgas verbrennt?
Und dafür Kriege führt?
Dafür Kriege führt. Dass er zu viel Bodenschätze aus dem Boden holt und dabei alles kaputt macht?
Ja, genau.
Dass die Bienen wegsterben? Das würden die alle unterschreiben.
Das ist ja das Schlimme. Dass die Medien eigentlich, also die Alternativen ja eigentlich alle den gleichen Weg haben.
Mhm. Aber wir unterhalten uns nur darüber, wie groß der Anteil CO2 ist.
Genau, und das ist doch verrückt. Und da frage ich mich auch, ist das von außen reingebracht? Ich kann es mir nicht erklären. Wo ist euer kühler, nüchterner Verstand? Wo ist eure Analytik hin? Ich verstehe es wirklich nicht. Es macht mich furchtbar zornig. da schießt man selber ins Knie. Mhm. Ich verstehe es nicht.
Bevor wir auf ein wesentliches Thema kommen, um sich die Frage zu stellen, wie man dafür sorgen kann, dass der Planet auch 2080 noch überlebt, weil wir haben bis 2050, wo wir 10 Milliarden sein, sondern noch 30 Jahre. Mhm. Also 30 Jahre Mauerfall, das ging ruckzuck, nochmal 30 Jahre und dann haben wir diese 10 Milliarden und dann müssen wir eine Lösung gefunden haben. Ich sehe nicht, dass die Menschen sich irgendwo einigen würden, sondern relativ dumm sind. Ich habe da eine relativ pessimistische Sicht. Bevor wir aber eben über diese, ich nenne es mal, zu viel Bevölkerung unterhalten, möchte ich nochmal über eine weitere Spaltung mit Ihnen sprechen, die ja auch da ist. Wir haben ja jede Menge Spaltmechanismen, wo wir ansetzen können. Mhm. Die Spalte zwischen Frau und Mann.
Ja.
Der moderne Feminismus.
Das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Ich hatte letzte Woche hatte ich Eva Herrmann im Interview. Und vor 13 Jahren, als Eva Herrmanns Buch Das Eva-Prinzip auf dem Markt erschien, da war ich furchtbar sauer auf sie. Weil ich dachte, mein Gott, was ist denn das für eine Troller? Möchte die jetzt, dass Frauen wieder schön brav an Heim und Herd und Kinder gebunden sind? Ich habe mich halt so empfunden, mein Gott, ich habe doch nicht das jahrgangsbeste Abitur gemacht, um jetzt Mami zu sein. So habe ich mich angegriffen gefühlt. Habe aber ihr Buch nicht gelesen. Das habe ich jetzt nachgeholt und muss sagen, wir haben tatsächlich ein Problem mit diesem Feminismus. Mhm. Mit einer Feindschaft, die sich von Seiten der Feministen eben auf dieses Verhältnis Mann-Frau projiziert. Finde ich hochgradig kontraproduktiv und schade und bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich finde, Dinge, die der Feminismus aufgreifen müsste, die werden versäumt. Beispielsweise pharaonische Beschneidungen in Afrika. Ich habe neulich gelesen von französischen Frauenrechtlerinnen oder Feministinnen, besser gesagt, dass sie das eigentlich, sollen sie doch machen, die Mädchen beschneiden, weil das ist ja deren Selbstbestimmungsrecht. Und da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, es ist Körperverletzung von Minderjährigen.
Ich möchte mit Ihnen über den Feminismus etwas tiefer sprechen. Also man kann sagen, der Feminismus hat etwas erreicht, nämlich Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das ist diese ganze Gender-Wahnsinn. Wir hatten auf unserem Sender einen Gast da, den Sie sicherlich kennen, Herrn Bonelli, der das auch anspricht, zu welchen Problemen auch dieser übertriebene Feminismus führt, dass immer mehr Frauen in seine Praxis kommen und sagen, meine Männer, also da sagt die Frau, mein Mann ist mir nicht männlich genug.
Ja.
Das ist dann, also man hat endlich den DJ-Typ, der zu allen Jahren Abend sagt, wünscht sich aber John Wayne. Aber nicht immer, sage ich mal. Sie sagen, Feminismus ist der nervende Streber.
Ja.
Können Sie das beschreiben? Was meinen Sie denn damit?
Naja, Ich möchte natürlich, dass Frauen die gleichen Rechte haben und genauso gleichwertig sind wie Männer. Also gleichartig und gleichwertig sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und man muss natürlich sehen, dass in der Weltgeschichte immer zu allen Zeiten, in allen Kulturen Frauen unterdrückt wurden. Also sagen wir mal in 98% der Fälle, vielleicht irgendwelche südamerikanischen Stämme, da waren vielleicht, hatten vielleicht mal Frauen die Hosen an, aber überwiegend seit der Etablierung von monotheistischen Religionen haben Frauen nicht so viel zu lachen gehabt. Und da finde ich das unglaublich gut, dass es eine Emanzipation gegeben hat. Und die immer wieder anmahnt, dass Frauen das aber auch, und die haben, sollen die gleichen Gehälter bekommen, die sollen...
Was
die
immer noch nicht der bekommen, Fall ist in der DDR.
Noch nicht der Fall ist.
So viel zum Thema.
Wird von Feministinnen aber nicht aufgegriffen.
Warum?
Das weiß ich nicht.
Also wir reden über die dritte Toilette, aber dass Frauen genau in der DDR gleich bezahlt werden, also in der ehemaligen DDR, also auf dem Gelände, wo die DDR früher war.
Ja.
Das ist kein Thema?
Das ist erstaunlich. Genau, Frauen sollen verdammt nochmal alles immer ganz gleich machen und gleich können sollen wie die Männer. Ich war davon eben ein großer Fan, aber ich finde, dass der Feminismus übers Ziel hinausschießt beziehungsweise Irrwege im Moment geht. Beispielsweise finde ich durch das Gespräch und das Buch, was ich jetzt jüngst verdaut habe, Eva Herrmann, die Debatte beispielsweise, ob Frauen sich das auch noch erlauben können, Mama zu sein und 3 Jahre beim Kind zu Hause zu bleiben, die wird ja sehr, sehr emotional geführt. Und ich muss sagen, eigentlich hätte ich mir persönlich gewünscht, ich hätte so viel Zeit gehabt mit meinen Kindern zu Hause. Hatte ich nicht. Ich musste studieren, musste nebenbei Geld verdienen.
Das war modern, das war frisch, das war fortschrittlich.
Ja, aber
dagegen ist auch nichts zu sagen.
Aber da hat mir das Herz beigeblutet, die Kinder so zeitig abzugeben in die Krippe, damit ich eben wieder in die Uni gehen kann und nebenbei arbeiten kann, um eben diesem wirtschaftlichen Druck standhalten zu können, Geld verdienen, weil das Eingehalt eben nicht reicht für eine Familie.
All das, was Sie jetzt bezüglich der Kindererziehung und der Mutter-Kind-Bindung die wichtigsten 3 Jahre beschreiben, das hat Hans-Joachim Maas auch hier schon beschrieben, ein wirklich großartiger Soziologe und Psychologe und Arzt aus der DDR. Und natürlich hat das auch schon Spitzer gesagt, der Hirnforscher, der auch gesagt, was brach liegt, welchen Schaden man anrichtet. Der sagt nicht, dass Kleinkinder keinen Kontakt zu anderen haben. Ja, aber das Maß, die Dosis soll da stattfinden. Aber das sind alles Dinge, die eben Spaltmechanismen sind, auch wenn man sich damit als moderne Frau an die Front wagt und sagt, ich habe mal noch ein paar Dinge, die ich am modernen Feminismus nicht so gut finde. Spaltet, kriegt man sofort wieder eine Klatsche bekommen.
Ja.
Das heißt also wieder ein Spaltungsinstrument. Wie empfinden Sie denn unsere Gesellschaft? Hält man am besten die Schnauze, weil man ja überall auf irgendwelche Tretminen tritt?
Ja. Also man kann natürlich die Süddeutsche Zeitung zitieren, morgens im Büro oder auf Arbeit. Da wird man vermutlich nicht anecken. Aber ansonsten sollte man, wenn man sich nicht gerade in seinem sehr vertrauten Kreis befindet, eher die Klappe halten. Ich kenne ein ganz, ganz schlimmes Beispiel aus der Schule. Da hat eine befreundete Lehrerin hat mir erzählt, dass sie im Unterricht eben auch Ressourcenkriege im Geografieunterricht anspricht und dann sagt, Leute, ihr seid 11., 12. Klasse, redet doch mal mit mir, gebt mir mal Feedback, wie seht ihr das denn? Und da ist dann aber Schweigen im Wald. Und diese Lehrerin hat dann nach dem Unterricht einen ihrer Lieblingsschüler mal ranzitiert, gesagt, Mensch, wieso redet ihr nicht mit mir? Ich will hier nicht immer allein Unterhalter sein. Ihr seid doch junge, kluge Köpfe, ihr seid die nächste Elite, ihr werdet studieren. Und dann sagt er, ja, aber dort vorne in der Box liegen unsere Smartphones. Die sind zwar ausgeschaltet, aber die hören mit. Und ich möchte mal einen guten Uniplatz haben. Also schon in der Schule, im Unterricht, sagen die Kids nicht ihre Meinung.
Hätten Sie da nicht in der DDR bleiben können?
Eigentlich ja. Weil Uwe Steimle wurde jetzt gerade vom MDR entlassen, ja. Weil er dem Sender vorgeworfen hat, er sei nicht staatsfern genug. Das war dann die selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie, dass jetzt gekündigt wurde.
Ich habe dazu auch Zeitungsberichte gelesen beim Vorbeigehen. Ich kaufe die nicht an der Tankstelle. Ich fahre vorbei, ich sehe das in der... Gar ich nichts mehr zu. Lassen Sie uns auf den wesentlichen Punkt kommen. Am Anfang dieses Gesprächs ging es damit los, dass ich Sie darauf angesprochen habe, dass Sie ja regelmäßig Tolkien lesen. Also einmal im Jahr lesen Sie oder schauen Sie den Film an, Herr der Ringe. Da geht es eben auch um die Umwelt. Das ist ein Symbol, um was da gut gegen böse. Sie fordern ja eine Art von Produktionsstopp, weil wir haben eigentlich alles.
Ja.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Zeit für smarte Übergänge, die haben wir gar nicht mehr. Das ist ja eine Ökodiktatur.
Ja, und das ist natürlich ein riesiges Dilemma. Also es ist ein ethisches Problem. Ja, eigentlich haben wir keine Zeit mehr für smarte Übergänge. Die Welt müsste sich von heute auf morgen eher gestern als morgen befrieden. ihre kleinlichen Kriege beilegen, ihre Feindschaften untereinander und müsste sich ein Expertengremium, nicht die Regierungen, sondern Experten, also wirklich kluge Köpfe müssten sich zusammensetzen und beschließen, wie wir international ökologisch so verfahren, dass wir eben die Kurve kriegen, dass wir nicht das Massensterben, nicht das anthropogene Massensterben erleben werden, dass unsere Kinder eben wirklich vielleicht noch eine Zukunft haben, dass die Bevölkerungskurve, die jetzt exponentiell verläuft, vielleicht doch wieder einen linearen Verlauf bekommt oder was weiß ich, oder stagniert erstmal eine Generation. Also das sind ganz, ganz dringende Probleme, die sofort gemacht werden müssten. Aber das sehe ich nicht kommen. Da bin ich auch pessimistisch. Es müsste einen radikalen Weg geben, aber ich wüsste nicht, wie man den erstreitet. Es könnten eigentlich nur die Bürger erstreiten. Mhm. Aber die haben ja das Bewusstsein in der Regel gar nicht.
Natürlich. Oder wenn sie mehrere auf der Straße sind, sind sie sofort Querfront.
Genau.
Und sind dadurch eingeschüchtert.
Dann ist es ja wieder Querfront. Und wenn man jetzt bei Friday for Future sieht, ich finde das toll, dass sich da junge Leute engagieren, aber da ist eben auch wieder ein Narrativ, das ist vor allem das böse CO2, was man da verteufelt. Aber die Debatte greift dort ein bisschen zu kurz, finde ich. Und es ist eben auch, bei dieser Friday for Future Bewegung sieht man eben auch wieder die Lager, die sich spalten. Viele Leute aus diesen alternativen Medien werden von der Friday for Future Liga eher wieder angefeindet. Nach der Devise, wir sind die guten Umweltaktivisten, ihr seid die Verschwörungstheoretiker. Mhm. Also da ist irgendwie auch kein Konsens.
Und da gibt es noch Extinction Rebellion. Man kann sich überall engagieren, aber es wollen viele kleine Splittergruppen sein.
Es geht nie zusammen und es müsste aber zusammengehen. Alle müssten jetzt die Regierungen in die Knie zwingen und sagen, wir wollen eine Zukunft. Wir haben nämlich Kinder, wir sind Eltern. Mhm. Wir möchten gerne, dass die noch eine Zukunft haben und wir denen nicht nur verbrannte Erde hinterlassen. Mhm. Wir sehen gerade, ihr macht euren Job nicht richtig.
Frau Savasi, ich habe eine Frage an Sie. Können Sie mir vielleicht erklären, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, die Fridays for Future Bewegung ist ja doch eher mit einem grünen Umfeld anzusehen. Da gehört die dazu. Warum sehe ich bei den Fridays for Future Bewegungen nie Plakate, wo draufsteht, dass die Grünen, wie gesagt, mit 47% für 2% Rüstung sind, was extrem CO2-intensiv ist. Übrigens Rüstung und das Pentagon ist ja, hat einen CO2-Output wie Schweden, da sehe ich nichts. Und ich sehe auch nichts dazu, dass die Grünen es im Bundesrat befürwortet haben, dass Fracking-Gas aus Amerika, also extrem klimaschädlich ist, nach Deutschland kommt. Warum sehe ich das nicht auf den Plakaten? Ist das ein Zeichen dafür, dass diese Bewegung auch gesteuert ist?
Ich weiß nicht, ob sie gesteuert ist. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Ich weiß aber, dass die Kinder und die Jugendlichen in den Schulen und in den Hochschulen nicht kritisch unterrichtet werden.
Heißt, sie gehen mit einer Botschaft, rette die Umwelt, aber werde bloß nicht konkret.
Mein Vater unterrichtet Biologie. Und er hat seinen Kindern neulich erzählt, weil in seinem Buch stand, dass Deutschland ganz vorbildlich ist in der Agrarwirtschaft, denn wir betreiben so viel Permakulturen und es gibt ganz wenig Monokulturen. Da hat er das Buch weggelegt und gesagt, Kids, stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben fast nur Monokulturen, das zerstört unsere Böden, das ist schlecht für die Artenvielfalt der Insekten, wir düngen viel zu sehr und so. Aber das ist ein Lehrer, der kritisch ist, der das auch schon bezahlen musste beruflich in der Vergangenheit. Die meisten tun das nicht. Wie sollen denn die Kinder das aber wissen, wenn sie die Zeitung aufschlagen, wenn sie Nachrichten hören, wenn sie in der Schule sind? Sie bekommen ein Weltbild. Und genau dieses Weltbild tragen sie auch bei Friday for Future auf die Straße. Und die anderen Wahrheiten, die sind ja bei den bösen, alternativen, rechtsgerichteten, verschwörungstheoretischen Querfrontmedien, also uns. Denen darf man ja nicht zuhören, die sind ja die Schmuddelecke. Also man hat wirklich gute Arbeit getan, indem man den Ruf der alternativen Medien ruiniert, dass bloß kein junger, aufstrebender Student bei uns mal reinschaut.
Lassen Sie uns nochmal zu dieser Wachstumskurve der Menschheit kommen. Wir sind im Moment 7,3, 7,6 Milliarden und werden in 30 Jahren 10 Milliarden sein. Können Sie diese Kurve beschreiben und warum der Mensch die offensichtlich nicht versteht?
Ja, es ist eben eine E-Funktion, exponentieller Wachstum. Warum der Mensch die nicht versteht? Der Mensch versteht sie doch. Wir wissen es doch alle. Jeder weiß das doch, oder? Aber in 30 Jahren, ach, wer weiß, was da noch passiert. Mhm. Es wird schon irgendeine Technologie entwickelt werden, damit wir das in den Griff kriegen. Damit müssen wir uns doch jetzt nicht beschäftigen. Es wird doch bestimmt irgendwann kluge Köpfe geben, die das dann für uns machen. Also bloß nicht selber verantwortlich sein, bloß nicht selber versuchen aufzuklären.
Wir sind ja umgeben von solcher Technologie, die, wenn sie einmal gezündet ist, Kräfte freisetzt, die derjenige, der sie erlebt, nicht weitererzählen kann, weil es ihn wegfegt. Also die Atombombe ist ja eine solche Funktion, das Geldsystem ist eine solche Funktion, was auch noch destabilisierend wirkt. Aber um nochmal auf diesen Film zurückzukommen, nämlich 10 Milliarden, den ich schwer empfehlen kann, und das Buch natürlich, was man in wenigen Stunden zusammen durchlesen kann. Dort wird explizit gesagt, ich würde es unterschreiben, durch Technologie ist das nicht zu lösen. Wir müssten 23.000 Atomkraftwerke bauen, jede Menge Kohlekraftwerke. Wir könnten den Planeten vollpflastern mit Solarkraftwerken. Diese Energie, die wir benötigen, nach 10 Milliarden, weil das bleibt ja da nicht stehen, die gibt dieser Planet nicht her. Wir müssen also über eine freiwillige Familienplanung reden. Warum ist das überhaupt kein Thema? Weder bei der katholischen Kirche, aber auch nicht bei Jean Ziegler. Also Jean Ziegler, ich kenne ihn gut, spricht oft darüber, dass alle 5 Sekunden ein Kind verhungert. Aber vielleicht könnte man auch mal darüber reden, warum bringen wir so viele Kinder auf die Welt? Die, die diese vielen Kinder auf die Welt bringen, wollen die das? Ich habe hier neulich einen Gast da gehabt, der gesagt hat, das wollen die oft nicht. Er hat viel in Indien, Bangladesch mit vielen Leuten gesprochen, die viele Kinder wollten. Die wollten 4 Kinder, hatten am Ende aber 11. So, und einfach, weil es auch keinen Zugang und kein Know-how, was Familienplanung und Verhütung angeht, während man hier flächendeckend Kondomautomaten eingeführt hat, nachdem es AIDS gab. Müssen wir hier nicht ansetzen? Ist das nicht ein wesentlicher Punkt, sagen, wir kriegen dieses Problem nur in den Griff, indem wir versuchen, weniger Menschen zu werden?
Da gehe ich absolut mit. Und ich verstehe auch nicht, warum das nicht ganz konsequent umgesetzt wird. Ich kann mir natürlich vorstellen, in den Entwicklungsländern, wo sehr traditionelle Strukturen verfestigt sind, wo die Kinder schon gezwungen sind, den Eltern beizustehen bei der Feldarbeit, die auch quasi als Rentenvorsorge der Eltern dienen. Umso mehr Kinder, umso mehr sind die Eltern im Alter abgesichert. Also dort fehlt es einfach an Sozialstrukturen, was man mit Kinderreichtum abpuffert. Mhm. Und dann gilt es auch in einigen Kulturen eben als Ehre für die Familie, wenn ein Kinderreichtum vorhanden ist. Und da müsste natürlich von staatlicher Bildungsseite aus ganz, ganz viel getan werden. Da könnte der Westen sich auch gut anbieten und sagen, hey Leute, wir würden hier gerne euch helfen, Aufklärung zu betreiben, damit ihr eure Bevölkerungsentwicklung in den Griff bekommt, damit wir eben alle in der Zukunft ein Auskommen haben. Mhm. Das müsste viel, viel mehr.
Aber das scheint also die Bevölkerung zu reduzieren, einfach weniger Kinder zu bekommen. Das scheint ja trotzdem ein Tabuthema zu sein. Also zum Beispiel die Ein-Kind-Ehe, wenn man darüber spricht, das wird als negativ angesehen. Ein Land, was seine Hausaufgaben auf diesem Gebiet absolut gemacht hat.
Ja, aber auch mit Zwangssterilisationen und wirklich ganz schlimmen Maßnahmen, die Menschenrechte verletzt
haben. Genau, also aber es geht ja um die Freiwilligkeit. Das ist ganz wichtig, die freiwillige Familienplanung. Das heißt, du planst selber, wie viele Kinder du haben willst und ab wann du keine mehr haben willst. Aber ein Land, was seine Hausaufgaben da gemacht hat, ist der Iran.
Ja.
Seit den 80er Jahren haben sie die Geburtenrate von 7 auf 2,1 oder so gesenkt. Mhm. Also das haben die auch freiwillig getan, auch aus ökonomischen Gründen, aber eben auch durch ganz stark Bildung, dass die Menschen informiert werden. Die Frauen und Männer werden informiert, was passiert denn, gibt es natürliche Verhütung. All diese Dinge ist ja eine Form von Umweltschutz, von lebenserhaltender Maßnahme für den Globus. Wie kann es sein, dass dem Iran das gelingt und uns im Westen gelingt das nicht und wir rüsten dann lieber auf? Und das sind die Maßnahmen. Und ich glaube, wir kriegen das mit mehr Technologie in den Griff, indem wir jetzt alle Elektroautos fahren. Was ist denn hier falsch?
Ich weiß es einfach nicht. Ich merke nur, dass das Bildungsniveau im Westen immer weiter herabgesenkt wird. Das kann ich deshalb sagen, weil in meiner Verwandtschaft 20 Lehrer leben. In ganz verschiedenen Bildungseinrichtungen, also vom Hochschulamt bis zum Grundschulamt. Das Bildungsniveau wird immer weiter abgesenkt. Man hat den Eindruck, dass das kritische Hinterfragen bei einem mündigen Bürger eben gar nicht so sehr gewünscht ist. Der könnte ja dann auch fragen, warum wird denn das Militäretat, warum wird denn das jetzt so auf 2% Bruttoinlandsprodukt angehoben?
Können wir uns das leisten?
Ja, oder warum investiert man das Geld nicht lieber für realen Umweltschutz zum Beispiel oder für die Renten, wenn wir ein Demografieproblem haben und so weiter? Man könnte jetzt, wenn ich laut denke und böse denke, dann kann man ja sagen, diese Länder, die Entwicklungsländer, die diesen wahnsinnigen Kinderreichtum haben, kommen dann aus eigener Kraft auch gar nicht aus der Misere heraus, selbst sich Infrastrukturen aufzubauen, zivilisatorische Schritte zu tun, ihre Regierungen abzulösen, demokratisch die Warlords zu entmachten und so weiter. Also wenn diese Länder am Chaos bleiben, dann können wir sie besser kontrollieren. Dann.
Aber wir schneiden uns selber ins eigene Fleisch. Es gibt ja nur einen Planeten eine Menschheitsfamilie.
Aber noch nicht jetzt, erst in ein paar Jahrzehnten. Und das ist, denke ich, die Denke. Nach uns die Sintflut. Wird schon einer machen. Oder und wenn nicht, dann lebe ich vielleicht nicht mehr.
Glauben Sie, Frau Savasi, dass das Problem, was wir mit der Umwelt haben, der Planet wird sogar wegfegen? Ab spätestens 2080 wird es hier sehr, sehr unangenehm werden. Ab 2050 werden wir es merken mit 10 Milliarden, dass dieses Problem unterschätzt wird. Wird es nicht gesehen oder wird es einfach billigend in Kauf genommen, weil man sich schon irgendwo glaubt, in einem Edelbunker absetzen zu können? Glauben Sie, dass es so ist?
Für die sogenannten Eliten denke ich das ja. Das
Das Problem löst sich von selbst.
Superreiche werden sich schon ihre Rückzugsorte so. Ich habe neulich mit einem Multimillionär gesprochen, der sagte, naja, wir sehen das schon alle, dass das so kommt. Und wir sind aber diejenigen, die die Mittel haben und wir kaufen uns dann die Inseln, wir bauen unsere Zäune hoch.
Ich glaube, dann haben die noch nie einen richtigen Hurricane gesehen, weil das interessiert den Hurricane eigentlich nicht, der Zaun. Ich möchte zurück zu dem Wort, dem schlimmen Wort Ökodiktatur. Sie sagen, Sie wünschen sich eine Partei, die, ich nenne sie jetzt mal reinen Wein, die den Menschen den reinen Wein einschenkt, wie es aussieht, auch wenn das total unpopulär ist, und sagt, ja, dafür überleben deine Kinder. Glauben Sie, dass eine solche Partei, die letztendlich eine Form von Verzicht predigt, wähle Verzicht, entscheide dich gegen den Überkonsum, nicht nur gegen den, sondern gegen den Überkonsum, das wäre der erste Schritt, dass eine solche Partei in den nächsten Jahren Stimmen bekäme, um das, was sie hier skizzieren, durchzusetzen?
Doch, ich glaube ja. Also wenn es tatsächlich eine Partei wäre, die wirklich bei der Wahrheit bleibt und die auch den demokratischen Gedanken wieder auffasst, die sagt, okay, ihr wollt keinen Krieg? Gut, dann machen wir das nicht. Dann sind wir jetzt so unpopulär und wir sagen, wir gehen aus der NATO raus. Und wir sind auch so unpopulär und sagen, wir hören jetzt auf, in der Landwirtschaft unsere Böden zu vergiften.
Wir machen jetzt ein transparentes Geldsystem, ein Vollgeldsystem, ja, also, ohne die Geldschöpfung von Privatbanken.
Ich denke, es wäre Geben und Nehmen. Also es wäre vielleicht wie in einer guten Vater- oder Eltern-Kind-Beziehung. Ach, das ist eigentlich das falsche Wort. Also eine Demokratie bedeutet ja, wir haben eine Augenhöhe. Die Bevölkerung beauftragt Volksvertreter, das Land zu gestalten nach den Vorgaben und nach den Vorstellungen der Bevölkerung. Nun hat man aber in so einer Regierung dann oder in solchen Parteien auch Experten, die sagen, hallo Leute, wir stehen ja vor einem ökologischen Kollaps. Damit wir das und das verhindern, müssen wir jetzt dies und jenes tun. Wir sollten damit zum Beispiel beginnen, dass wir unsere Mobilität ändern. Nicht jeder braucht ein Auto, dafür stellen wir euch jetzt aber die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zur Verfügung und wir bauen das Netz aus, dass ihr keine Einschnitte habt.
Damit die Frage, wie soll ich denn da hinkommen, die braucht man nicht mehr zu stellen. Wir sorgen dann dafür, dass du da hinkommst. Genau. Wir machen dir ein Altangebot als Staat, dass du das nicht mehr brauchst.
Genau, also man darf nicht nur fordern vom Bürger, ihr müsst jetzt verzichten. Also man muss es schon auch irgendwie honorieren, den Verzicht, und sagen eben, was gewinnt ihr dafür? Also man muss einfach ehrlich sein. Man muss sagen, wie bitter wird es werden? Was müssen wir jetzt tun? Und wir werden jetzt diese und jene Maßnahmen einleiten, aber keine Angst, das wird nicht in Mord und Totschlag und in Planwirtschaft wie in der DDR enden, sondern wir gestalten das schon so, dass es für euch angenehm bleibt.
Mhm. Ein wesentlicher
diese Punkt, Technik und dieses Know-how und das Geld haben wir doch.
Mhm. Ein wesentlicher Punkt, weil Sie von angenehm sprechen, ich möchte darauf mal zurückkommen, aber ein wesentlicher Punkt ist auch, den Menschen klarzumachen, wie viel wir wegschmeißen. Ja. Allein in Deutschland schmeißen wir für 20 Milliarden Lebensmittel weg. Das ist der Jahresumsatz von Aldi. Und wenn man das in LKWs füllen würde, es wären 500.000 LKWs, die würden von Berlin bis Peking reichen. Wir schmeißen 500.000 Tonnen Brot weg. Wenn man das verheizen würde, das Land auf der Müllkippe, könnte man damit ein Atomkraftwerk ersetzen. Wir sind wahnsinnig geworden.
Ja,
können Sie mir erklären, warum die Menschen das nicht verstehen in einer Bildungsgesellschaft, dass wir einfach unglaublich viel wegschmeißen? Also das, was wir wegschmeißen in Europa, würde reichen, um zweimal die hungernde Bevölkerung auf dem Planeten zu ernähren. Warum, wie weil ist die Ignoranz
zu erreichen? Weil wir mit diesem Bewusstsein überhaupt nicht aufwachsen. Es wird in den Kindergärten, in den Elternhäusern, in den Schulen doch so gut wie gar nicht thematisiert. Wenn meine kleine Tochter im Kindergarten ist und sie lernt was über Mülltrennung und so weiter, kommt sie nach Hause mit dem Bewusstsein, Mensch, wir machen aber viel für unsere Umwelt, weil wir so schön den Müll trennen. Darüber hinaus geht die Debatte nicht. Auch dann nicht in der weiterführenden Schule. Wir haben, also die Müllteppiche, na klar, da gibt es vielleicht mal einen kritischen Lehrer, der thematisiert das. Aber am nächsten Tag wird trotzdem wieder die Plastikflasche mit in die Schule genommen. Es ist einfach out of area. Das ist nicht im Visus, nicht im Bewusstsein. Das ist keine Dringlichkeit gefühlt da, weil es einfach nicht thematisiert wird.
Aber Frau Savasi, sind wir da nicht bei der Spaltung im Menschen selbst? Der Mensch ist in sich gespalten, weil er praktisch so wie bei dem Film Das Fest, das etwa ab, was er nicht sieht, will er nicht sehen. Er hat da diese Scheuklappen in sich selbst. Und aus diesem Grund, weil er sie in sich selbst trägt, die Verlogenheit in sich selber trägt, die Doppelmoral, von der auch schon Mausfeld bei Säuglingen spricht, die zwar sehr gerecht sind, aber wenn sie selbst an diesem Experiment beteiligt sind und weniger hätten, wären sie ungerecht. Ist diese Spaltung im Menschen nicht angelegt und erklärt damit die Spaltung, die in der Gesellschaft stattfinden kann, dass man etwas triggert, was schon da ist?
Ja, übrigens guter Film, Das Fest. Ja, wahrscheinlich ist es so. Der Homo sapiens ist vielleicht nicht evolutionär so ausgestattet, dass er überlebt. Die Natur wird ihn auf jeden Fall überleben, das ist der Trost. Aber der Homo sapiens sapiens ist scheinbar so egozentrisch und vermutlich nicht in der Lage, konsequenzenreich für seine Zukunft vorzusorgen, dass er sich eben um seine Lebensgrundlage bringt. Also wenn man das so zu Ende denkt, dann hat die Natur dann einfach was aussortiert, was nicht lebensfähig ist auf Dauer. Mhm. Wir sind in der Erdzeitgeschichte nur ein Wimpernschlag. Mhm.
Diesen Zahn muss man den Menschen ja auch ziehen, dass wenn er großflächig die Umwelt zerstört und es zu chaotischen Klimaverhältnissen käme, dass das für immer so bliebe. Es gab ja mal Zeiten, da gab es ja keinen Baum, kein Nichts, da gab es nur Vulkane, daraus hat sich das Leben entwickelt. Die Erde wird den Menschen auch überleben. Da gibt es ja diesen lustigen Witz, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, was hast du, dir geht's schlecht, ich habe Homo sapiens, das geht vorbei.
Das geht vorbei, genau.
Aber weil Sie noch mal zu dem Wort, den Menschen erklären, dass sie verzichten müssen, aber es bleibt angenehm. Aber es bleibt ja eben nicht angenehm. Wenn Menschen gewohnt sind, immer wenn sie wollen, in den Urlaub zu fliegen, immer ein Auto zu haben, ein Smartphone, das ist jetzt alles nicht mehr da, was ihr Lifestyle ausmacht, womit sie vielleicht auch das, was sie bezahlen müssen, an... Es ist ja, diese ganzen Gadgets sind ja ein Trostpflaster für ein nicht erfülltes Leben. Und wenn das jetzt alles wegfällt, dann möchte ich auch ein anderes Leben haben.
Jetzt sind wir wieder bei der Psychologie. Was hat man denn getan, um im vergangenen Jahrhundert die Leute zum Anschnallen im Auto zu motivieren? Man hat das Anschnallen in Hollywood-Filme verpackt. Das ist einfach mal...
Sexy.
Ganz, ja, das wurde sexy und das wurde ganz alltäglich, dass man sich anschnallt. Und auf einmal hat man es überhaupt nicht mehr als irgendetwas Aufdringliches empfunden. Und genauso, wir haben doch Propaganda-Werkzeuge en masse. Also man muss sie einfach nur nutzen und es den Leuten sexy machen.
Das heißt, sie sind für Propaganda?
Ja, natürlich. Man kann ja mit den Mitteln der Propaganda erreichen, dass eine Masse, eine riesige Volksgruppe mit Ideen inspiriert wird. Also im Moment wird Propaganda missbraucht für zum Beispiel Hineinleitung in Kriege. Mhm. Aber genauso könnte man Propaganda, also PR schlussendlich, benutzen, um Leute...
Also smart is beautiful, weniger ist mehr, das hat es ja alles schon gegeben. Aber dass man das eben flächendeckend anlegt, dass es geradezu schick ist, das älteste Handy zu haben.
Ja.
Oder ein Preis ausgelobt wird und beim Startup, dieses Handy, was sich dort drin verändert, der Chip, nur der wird ausgetauscht, der Rest bleibt. Das ist bruchsicher, fällt nicht gleich runter, hat auch nicht 17 Kameras und hat, sondern das ist simpel. Mhm. So, das könnte ja.
So könnte man auch die Ein-Kind-Ehe möglicherweise schmackhaft machen. Mhm. Also indem man diesen gesamten Apparat an Hollywood-Filmen, Musikindustrie, Nachrichten, Zeitungen, alle möglichen Medien, man könnte, wenn der Wille da wäre, die Menschen, denke ich, relativ gut und auch in einer überschaubaren Zeit zu einem anderen Lifestyle animieren.
Sie möchten die Menschen zu einem globalen Lifestyle, nämlich weniger mehr ist, animieren. Jetzt gibt es gleich, die sagen, ah, das ist der Weltstaat, das ist die NWO und so weiter. Mhm. Das kann ja auch missbraucht werden. Das sagen ja auch Leute, diese CO2-Debatte soll eigentlich einen globalen Feind aufbauen und jeder, der sich daran hält, gerät ins Fadenkreuz. Wie wollen Sie denn diese Machtpyramide, diese Machtstruktur, wie wollen Sie dafür sorgen, dass die nicht missbraucht wird? Das ist sogar bei Bhagwan passiert. Dass eine friedliche Organisation durch die Struktur der Macht intern missbraucht wurde, weil innerhalb von Macht Eifersucht entsteht. Es ist das menschliche Wesen. Wie wollen Sie, müssen Sie nicht einfach zugestehen, dieser Mensch kann nicht die Kurve bekommen. Er hat einfach den Grips nicht dafür. Er ist zu egoistisch.
Ich befürchte, dass das die bittere Wahrheit ist. Aber wenn ich in Utopien denke, dann stelle ich mir eben einen Apparat vor, nennen wir ihn von mir aus UNO, der eben sein Einflussgebiet ein bisschen ausdehnt. Keine Kriege, Umweltschutz, einheitliche Standards, wie wir das erreichen. Dann dürfen trotzdem alle Nationen ihr eigenes machen. Aber innerhalb dieser Regeln, auf die wir uns geeinigt haben, damit wir gemeinschaftlich überleben, hat von mir aus die, nennen wir es jetzt UNO, das Sagen. Und damit die Gewalt- oder Machtstrukturen dort nicht missbraucht werden, gibt es dort eben eine Fluidität, einen ständigen Wechsel, der demokratisch und aufgrund von Expertise wissenschaftlicher immer wieder veranschlagt wird. Ich kann mir das in der Realität auch nicht vorstellen. Ich bin da auch eher pessimistisch. In meiner Utopie sieht das alles schön aus, aber ich denke eben wirklich, dass Menschen so gestrickt sind, dass diejenigen mit den größten Machtgelüsten oder mit den größten Karriereambitionen auch diejenigen, die sind, die eben am schnellsten, am besten über Leichen gehen, keine Skrupel haben und vielleicht verkappte Narzissten oder Egoisten sind. Oder dazu werden, wenn sie auf dem Weg zur Macht sind.
Das möchte ich ansprechen. Haben. Macht verändert die Menschen. Was aus den Grünen geworden ist, hätten sie sich damals selbst nicht träumen lassen. Dass sie heute eine Partei sind, die für Aufrüstung ist.
Genau.
Unfassbar. Das war spätestens seit 99 Jugoslawien klar, was sie dort... Aber das nicht sehen zu wollen, dass 47%, wie gesagt, in der Umfrage sagen, ja, wir sind für 2%. Für was denn? Für Aufrüstung. Und ihr seid aber gleichzeitig die Umweltpartei. Aber ich möchte nochmal zu etwas anderem kommen, und zwar das Wort Fairness würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Rein logisch gesehen wäre es nicht fair, wenn man sagt, okay, wir haben 7,3 Milliarden Menschen, wir haben morgen 8 Milliarden Menschen und jeder Mensch hat das Recht auf so und so viele Kalorien, also Lebensmittel, Energie und so weiter. Und mehr darf er nicht verbrauchen. ließe sich das, das wäre doch total fair, ließe sich das nicht durchsetzen, dann kann man eben nicht ein Auto haben, was 10 Liter verbraucht, und das ist ja der Verbrauch in einem Jahr, den man hat. Man hat 10 Liter Benzin im Jahr. Ließe sich das durchsetzen, würden das Menschen wählen?
Ich glaube nicht, dass das die meisten Menschen wählen würden. Die meisten würden das ungerecht empfinden, weil sie ihre eigene hochentwickelte Zivilisation als Resultat ihrer eigenen schweren Arbeit oder die ihrer Ahnen definieren würden. Mhm.
Und weil sie auch glauben, dass sie schon hart genug arbeiten und das, was sie für das Produkt bezahlen, wäre der wirkliche Preis, was er nicht ist. Mhm. Was er nicht ist. Diese ganzen Produkte sind schwer subventioniert.
Wenn man aber den Menschen erklären würde, dass mit so einer Art Gerechtigkeit wir eben auch wirklich für künftige Generationen das Konfliktpersonal rausnimmt, wäre es vielleicht wieder attraktiv. Also man hat ja auch herausgefunden in soziologischen Studien, wenn Menschen miteinander zusammen sind, die ein relativ gleiches Maß an Vermögen haben, dann geht es ihnen am besten, dann sind sie am glücklichsten. Menschen werden dann unglücklich, wenn das Gefälle größer wird, wenn die Schere auseinanderklafft. Und Menschen sind auch ab einem gewissen Einkommen, das liegt in Mitteleuropa bei 6.000 Euro, darüber hinaus werden sie nicht glücklicher. Also wenn man alles ein wenig angleichen würde, wie es auch in der DDR der Fall gewesen ist, dann wären Menschen zufriedener, wären auch nicht so neidisch aufeinander, hätten nicht so große Verlustängste oder tief zu fallen und ich muss noch mehr anreichern, damit ich meinen Status quo erhalten kann. Also wenn es allen, wenn alles etwas gleicher verteilt wäre, ich möchte nicht von totaler Gleichmachung sprechen, aber wenn es gleicher wäre, dann hätten wir viele Konflikte nicht und ich denke, es würde vielen Menschen und Nationen besser gehen.
Julia Savasi, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich habe eine allerletzte Frage an Sie, die Sie aber nicht beantworten müssen. Glauben Sie, dass diese Generation, unsere Generation, die mit den Kindern bereit ist, auf Dinge zu verzichten, nur damit ihre Kinder überleben?
Ein Teil dieser Generation ja und ein anderer nicht. Ich bin es auf jeden Fall.
Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.